Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk Jubiläum mit Armin und Gordon. Heute ist der 24.12.2024. Mir gegenüber sitzt kein geringerer als der wunderbare Dr. Armin Sablewski, mit dem ich jetzt hier schon 3 Jahre lang lache, weine, blute, schwitze, fluche. Aber unterm Strich ist der Kinderanästhesie-Talk ein wunderbares Baby von uns beiden geworden. Und ich freue mich, dass er mich damals da reingequatscht hat. Hallo Armin, schön dich zu sehen.
Hallo Gordon, ho ho ho, frohe Weihnachten an alle.
Frohe Weihnachten.
Ja, Wahnsinn, genau. 3 Jahre. Mein Gott, wir haben gerade auch schon im Vorfeld resümiert, was alles passiert ist. Das reicht eigentlich für 10 Jahre, aber wir haben alles in 3 Jahren geschafft. Toll.
Ja, apropos 10. Warum sind wir eigentlich nicht mehr bei X?
Oh, das ist ja eine ganze
krasse Überleitung,
gute Trickkiste. Ja, warum sind wir nicht bei X? Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund ist halt die US-amerikanische Wahl und die Entscheidung, dass Elon Musk seinen Konzern so ausbaut, dass es uns irgendwie nicht mehr passt.
Ich glaube, die amerikanische Wahl ist nur ein Symptom des Problems, ne? Also grundsätzlich, darüber stimmen wir überein, dass soziale Medien eine tolle Sache sind für die Interaktion und den Diskurs und den freien Meinungsaustausch und so weiter und so weiter. Aber sie werden gefährlich, und das haben wir jetzt gesehen, wenn sie die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven einschränken. Und wenn einige sehr wenige einflussreiche Menschen oder auch nur einer Algorithmen in ihrem eigenen Interesse programmieren und so die Bildung von, ich sag mal, gleichgesinnten Benutzern mit einem gemeinsamen Narrativ gestalten. Und so den Diskurs unterbinden. Und das sehen wir in den USA, das sehen wir hier. Und dann haben wir keinen Bock mehr drauf.
Ja, du hast recht. Ich interessiere mich auch sehr für soziale Medien. Und ich glaube auch, dass moderierte soziale Medien Zukunft haben. Aber genau wie du es gesagt hast, es scheint nicht ganz moderiert zu sein. Oder zumindest so, dass es Interessen vertreten ist. Ne? Und das ist halt echt problematisch.
Das sind so Echokammern, ne? Pushen sich gegenseitig hoch und lassen den freien Diskurs nicht zu. Und das Perverse ist ja, wenn man versucht, da irgendwie reinzugrätschen und die Desinformation aufzuklären, dann wird man diffamiert als jemand, der die freie Meinungsäußerung unterbinden möchte. Also total grotesk.
Ja, genau so. Das ist genau so, wie du sagst. Und ich bin mal gespannt, wie sich so das in Zukunft alles entwickeln wird mit den sozialen Medien, mit der Kommunikation zwischen den Menschen. Und dort Vernunft siegen wird oder eben, wie soll man das denn sagen, der am lautesten meckert vielleicht.
Populismus.
Ja, Populismus.
Halt, ne? Die Einfachheit.
Aber weißt du was, ich habe schon vor 20 Jahren, als ich im Rettungsdienst angefangen habe, einen Rettungsassistenten kennengelernt. Schöne Grüße an ihn übrigens, unbekannter Mann, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der hat mir gesagt, weißt du was, Armin, die dümmsten Hühner gackern am lautesten.
Ja,
und
genau.
Das ist so wahr, bis heute eigentlich und vielleicht noch mehr denn je.
Ja, und die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Früher war es einem peinlich, wenn man dumm war, und heute ist man dumm und blökt es raus und findet immer noch Leute, die das toll finden. Naja, also wir sind also nicht mehr bei X. Unsere Accounts gibt es da noch, damit niemand sich in unserem Namen dort neu registrieren kann und Schindluder treiben kann. Aber wir sind nicht mehr aktiv. Wir sind dafür aber aktiv auf Blue Sky, der aufstrebende Star am Social Media Himmel. Also es wird immer mehr, so wie Twitter früher einmal war, so mein Eindruck. Es ist sehr angenehm. Da sind wir ka-talk.bluesky.social.
Und außerdem sind wir natürlich bei Instagram vertreten, Kinderanästhesie-Talk. Und ich glaube, mit diesen zwei Plattformen kommen wir bisher gut zurecht.
Und ihr könnt dort mit uns in den freien Diskurs und Meinungsaustausch eintreten.
Und ich habe schon gerade gesagt, dass ich glaube, dass moderierte Social-Media-Use sehr sinnvoll ist, ne? Denn wenn du zum Beispiel eine Information brauchst über eine Empfehlung, wie man etwas macht, dann googelst du das und dann kriegst du eine Empfehlung anhand einer Leitlinie. Aber was dir Google nicht sagen kann, ist, wie du es dann konkret machst. Und dafür ist die Schwarmintelligenz sehr nützlich, die eben durch Social Media entsteht, durch die elektronische Interaktion von Menschen. Das heißt, ich glaube schon, dass man einen Wissenszugewinn durch Social Media Gebrauch erfahren kann, wenn man ihn eben sinnvoll macht. Und deswegen möchten wir Medizinstudierende fragen, wie sie Social Media konsumieren. Und deshalb ist es spannend für uns zu erfahren, wie Medizinstudierende im deutschsprachigen Raum Social Media eigentlich heutzutage benutzen. Hat es einen Einfluss auf deren Berufswahl? Haben so Leute wie du und ich, Gordon, Einfluss darauf, Leute zu begeistern für ein bestimmtes Fach? Oder gibt es irgendwelche Arbeitsempfehlungen, die man mitnimmt aus Social Media.
Das ist eine spannende Fragestellung.
Das ist eine spannende Fragestellung. Und das ist die Soap-Studie, die wir machen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit, aber eben auch Dana von den Pin-Up Dogs und noch Johanna und Alexander aus Regensburg. Ich freue mich, dass wir das auf die Beine gebracht haben. Deshalb würden wir an dieser Stelle alle Medizinstudierende im deutschsprachigen Raum bitten, an der Soap-Studie teilzunehmen. Und Gordon, wie macht man das?
Ganz einfach. Ihr geht auf www.kinderanästhesie-talk.de oder ihr sucht uns auf Instagram und guckt euch unser letztes Reel an. Denn darüber kommt ihr zum gleichen Ort, wo ihr Informationen bekommt und an der Umfrage teilnehmen könnt.
Und wenn ihr Professorinnen und Professoren seid und zufällig Vorlesungen haltet, dann könnt ihr auch gerne Infomaterial anfordern, wie zum Beispiel die QR-Codes oder Flyer. Die sende ich euch gerne zu.
Okay, cool. Die Soap-Studie. Hoffen wir mal, dass wir über Social Media Leute finden, die Social Media konsumieren und an dieser Studie teilnehmen. Aber das ist ja nicht alles, was wir getan haben. Unser Kerngeschäft ist ja immer noch die Lehre und die Ausbildung. So haben wir das auch gemacht in Kassel. Und das war, und da kommen wir jetzt zum Rückblick, unsere letzte Folge, die wir in Kassel aufgenommen haben, der Kids Club. Wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr auch, was das für ein Format ist und habt es wahrscheinlich auch zu schätzen gelernt. Die hat sich auf jeden Fall, was die Abrufzahlen angeht, einer großen Beliebtheit gefreut. Und in dieser Folge ging es unter anderem um eine ingestierte Knopfzelle und dass man als Erstangriff Honig geben sollte. Da hat dann jemand zu bedenken gegeben, dass für Säuglinge, die gestillt werden, Honig potenziell tödlich ist aufgrund des Säuglingsbotulismus. Und Martin Jöhr ist dann in die Diskussion eingestiegen und hat es so ein bisschen relativiert. Er hat es angezweifelt, weil er sagte, naja, wenn man es einmal gibt, um jetzt ein Kind zu retten, indem man eben diese Hydrolyse, die an der Knopfzelle und der Ösophagusschleimhaut stattfindet, zu unterbinden, bis dieser Fremdkörper entfernt werden kann im Krankenhaus, dass das ja lebensrettend ist oder zumindest eine Gefahr abwendet und dass er nicht glaubt, dass es dann gleich zum Botulismus kommt.
Und dazu hat er ja argumentiert, dass nicht immer Clostridien-Sporen im Honig vorhanden sind, sondern nur in 2% aller Honigproben und somit das ja auch schon ein geringes Risiko ist, dass man wirklich sich mit Clostridien überhaupt, ich sag jetzt mal, infiziert in Anführungsstrichen oder dass man die ingestiert.
Genau. Und dazu hat er uns dann im Nachgang nochmal eine WhatsApp geschrieben und er sagt, er hat sich da einfach immer nochmal mit beschäftigt, es hat ihn umgetrieben und ja, er hat gesagt, das Problem sind die Clostridium-Sporen und unter speziellen Bedingungen können sich die Clostridien entwickeln und mit der Toxinbildung beginnen, wenn im Darm eines Säuglings entsprechende Bedingungen vorhanden sind. Und die gibt es dann hauptsächlich, wenn die noch vollgestillt sind. Wenn da normale Nahrung da später dazukommt, also wie Brei zum Beispiel, dann verändert sich das Mikrobiom so, hat er sich natürlich wieder belesen, weil er möchte ja immer alles wissen. Also er ist immer noch auf Kurs. Verändert sich das Mikrobiom so, dass es den Clostridien nicht mehr gefällt und die sich dann eben entsprechend nicht weiterentwickeln.
Ja, zusammengefasst hat dann Martin gesagt, dass man wohl einen pädiatrischen Infektiologen fragen müsste, wenn es überhaupt sowas gibt, wie das Risiko zu gewichten sei. Und er wäre dafür zu sagen, dass es keine Einschränkung zum Gebrauch von Honig geben sollte oder höchstens den Zusatz geben sollte, nicht bei vollgestillten Kindern. Ja, aber der Kids Club, das war voll unser Format und wir hatten Spaß daran und wir freuen uns auch, wenn wir in Zukunft solche Formate machen können. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch gefragt, ob es nicht eine coole Idee wäre, so einen Kids Club auch online mal anzubieten über eine Zoom-Konferenz, so einen Live-Podcast quasi online von uns angeboten. Da feilen wir noch ein bisschen an den Details und arbeiten dieses Konzept vielleicht noch in Zukunft aus.
Und wenn es soweit ist, erfahrt ihr das über unsere Social-Media-Präsenz.
Eine letzte Sache möchte ich noch zum Kids Club sagen. Unser Cover, das war herrlich. Also ja. Es hat uns sehr viel Arbeit gekostet, diese zwei Körperpositionen einzunehmen. Bei mir war es eine spontane Aufnahme. Ich war alleine auf der Rettungswache und habe mich gelangweilt und es war ein Sommertag und ich dachte mir, ich mache einfach jetzt Fotos von mir, wie ich bescheuerte Gesten mache. Und zack, war das dann halt mein... Und wie hast du deine Position hinbekommen, Gordon?
Ich hatte so ein Bild im Kopf, wie das cool aussehen könnte, so von Matrix, ne? Und dann habe ich aber gemerkt, dass die meisten Sachen, die man so von Matrix gesehen hat, wenn man die selber macht, dass die unheimlich schmerzhaft sind. Und dass man die nicht länger als eine hundertstel Sekunde aufrechterhalten kann. Und genau so lange konnte ich auch diese Pose auf dem Cover aufrechterhalten. Das ist halt einfach wirklich nur ein Schnappschuss gewesen. Und ich muss zugeben, ich habe also auf dem, auf Wohnzimmertisch gehockt und ich habe zwei, drei Takes gehabt und jedes Mal, wenn ich dann das Bein ausgestreckt habe und meine Frau ein Foto gemacht habe, bin ich hinten vom Tisch gefallen, aber wir hatten mir schon Kissen ausgebreitet, dass ich dann weich falle. Das ist die Geschichte zu meinem Coverbild. Aber man sieht es dem nicht an. Es sieht echt so aus, ob ich mega sportlich bin. Ne?
Ja, bist du doch auch. Du bist auch eher ehemaliger Bundi, also ja. Muss ich nicht verstecken. Aber ihr seht, so entstehen unsere Cover mit sehr viel Herzblut und ich glaube, jedes Cover, das wir jemals produziert haben, hat immer eine kleine Geschichte, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber für uns sind das wirklich persönliche und tolle Geschichten. Aber das nur am Rande. Kommen wir zum nächsten Punkt.
Für diese Folge kriegt ihr natürlich auch wieder zwei Fortbildungspunkte oder zwei CME-Punkte oder 90 Minuten Fortbildungszeit, wenn ihr eine Zeitbescheinigung braucht. Und die könnt ihr bei uns beantragen wie folgt, Armin.
In dieser Folge nennen wir euch zwei Passwörter. Die müsst ihr euch merken. Wenn ihr euch die Passwörter gemerkt habt und oder aufgeschrieben habt, dann geht ihr auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dort geht ihr auf den Reiter CME-Punkte/Fortbildungsstunden. Dann müsst ihr nur noch auf Weiter zur Zertifizierung klicken und dann kommt ihr in ein Portal, in dem ihr die Passwörter eingeben müsst, die ihr euch gemerkt habt. Und was passiert dann, Gordon?
Genau, naja, dann sammeln wir eure Passworte. Neben den Passworten müsst ihr auch eure EFN eingeben und zwar blank, ohne Sternchen, ohne Komma, ohne Leerzeichen, ohne irgendwas. Und dann übermitteln wir eure EFN, wenn die Passworte stimmen, dem Server der Bundesärztekammer. Wenn ihr eine Zeitbescheinigung braucht, müsst ihr weiter unten auf den Reiter weiter zur Zeitbescheinigung klicken. Dann gebt ihr die Daten in die Maske, die abgefragt werden, die Passworte und ihr bekommt von Armin eine Zeitbescheinigung zugeschickt.
Und um diese Punkte bzw. die Zeitbescheinigung zu beantragen, habt ihr mal bis zum 15. des Folgemonats Zeit. Also für diese Folge wäre das ganz konkret der 15. Januar.
So ein CME-Punkt hat ja für jeden von euch und von uns einen gewissen Gegenwert. Normalerweise muss man ja teure Fortbildungen besuchen, um solche Punkte zu bekommen. Und wenn man das mal so ein bisschen runterbricht auf den einzelnen Punkt, dann ist so ein Punkt doch ein bisschen was wert. Und das haben wieder auch einige unserer Hörerinnen und Hörer erkannt und haben gesagt, Mensch, da möchten wir doch auch ein bisschen uns erkenntlich zeigen und was zurückgeben und haben uns was gespendet. Wir sind auf solche Spenden angewiesen, denn wir bekommen kein Honorar, wir haben keine Werbeverträge, wir arbeiten nicht mit Industrie zusammen, wir sind frei, wir sind unabhängig und deshalb sind eure Spenden unsere einzige Einnahmequelle, über die wir dann unsere Fixkosten, die wir natürlich haben, begleichen können.
Deswegen möchten wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die seit der letzten Folge, also seit Mitte Oktober bis zum heutigen Datum, also bis zum Aufnahmedatum, gespendet haben. Und das wären Agnes, Anna, Annika, Benedikt, Birte.
Clemens, Desiree, Frank, Franziska, Frauke.
Für mich übrigens ein sehr besonderer Clemens. Hanna, Heike, Jens, Jörg und Katharina.
Jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig. Was meinst du mit besonderer Clemens?
Ja, nicht so besonders wie du natürlich, ist auch ganz klar.
Na gut. Kerstin, Lea, Laila, Matthias und Max.
Michael, Michel, Nadja, Niklas, Nina.
Pauline, Sabine, Sandra, Simon, Stefan.
Stefanie, Thomas, Wolf, Yvonne und Martin.
Ja, es ist nicht eingetaktet, weil er tatsächlich kurz vor der Aufzeichnung gespendet hat und auch sehr großzügig. Vielen lieben Dank, Martin. Das wissen wir sehr zu schätzen. Die Namen, die wir gerade genannt haben, sind überwiegend immer die gleichen. Das sind nämlich die, die sich über ein Abonnement bei uns regelmäßig hier erkenntlich zeigen. Es ist so ein bisschen der Trend erkennbar, dass die Gesamtlast jetzt auf diesen wenigen Schultern lastet. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Also wenn ihr noch uns mögt und das gut findet, was wir machen und euch auch regelmäßig zertifizieren lasst, gebt euch einen Ruck und beteiligt euch ein bisschen an diesem Format.
So, dann können wir aber auch jetzt endlich mal zu unserem Hauptthema kommen. Was haben wir heute vorbereitet? Unsere Folge heißt ja Kinder mit Herzfehlern. Und wie sind wir zu der Folge gekommen? Das lag daran, dass ich den Gast, den wir heute dabei hatten, auf einem Kongress gesehen habe, ich glaube sogar auf zweien, und ich fand seine Rhetorik sehr gut, seine Tiefe sehr schön. Er hat gut sehr komplexe Zusammenhänge erklärt und da war mir sofort klar, der gehört in unseren Podcast. Nur die Besten der Besten gehören zu uns.
Ja, wenn man sich's aussuchen kann, ne?
Ja, und er hat doch Ja gesagt, aber ja, von wem reden wir hier eigentlich?
Das ist das Beste an ihm, dass er Ja gesagt hat. Ja, um wen geht es? Es geht um niemand anderes als um Professor Dr. Nils Denhardt aus der Medizinischen Hochschule Hannover, also hier quasi direkt um die Ecke. Dort ist er Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin in den Bereichen Kinderanästhesie und Kinderkardioanästhesie. Und er ist einer der wenigen, die das DGI-Zertifikat spezielle Kinderanästhesie haben. Das konnte man, glaube ich, nur innerhalb von 2 oder 3 Monaten beantragen, bevor es leider eingestampft wurde.
Ja, und ich glaube, er ist auch ganz frischer Professor seit diesem Jahr, wenn ich mich nicht irre. Also habilitiert hat er 2018, aber Professor ist er, wenn ich mich nicht täusche, seit diesem Jahr. Also ich glaube auch kurz vor unserer Podcast-Aufnahme. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Nils.
Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als Bühne frei für dieses spannende Thema. Und wir spielen euch jetzt das Interview ein, das wir mit ihm aufgezeichnet haben.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 3141. Ich wiederhole, 3141. Hallo Nils, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, euch zu hören.
Ja, es ist schön, dich zu hören. Wir freuen uns, dass du Zeit und Interesse gefunden hast, mit uns diese Folge aufzunehmen zum Thema Kinderkardioanästhesie. Bei diesem Thema herzkranke Kinder oder Kinderkardioanästhesie schlackern ja dem einen oder anderen die Ohren, denn es kann natürlich sein, dass wir in unserer Klinik herzkranke Kinder betreuen, weil wir zum Beispiel in einer Uniklinik arbeiten. Es kann aber auch sein, dass wir in einem Schwerpunktzentrum arbeiten, die Kinder versorgen, die auch eine Herzerkrankung haben. Oder es kann auch passieren, dass wir zufällig ein Kind zugewiesen bekommen, sei es in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst, das einen Herzfehler hat. Das heißt, wir müssen uns irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen, wie wir mit diesen Patienten umgehen. Deshalb sollten heute so unsere Gesprächsziele sein, wie man sich vielleicht eine Übersicht verschaffen kann über diese Kinder. Was ist das kleine Einmaleins der Anästhesie bei solchen Kindern? Was müssen wir beachten, wenn wir ein Herzkind betreuen? Und vielleicht die wichtigste Frage, welches Kind muss in ein Zentrum oder welches kann ich selber betreuen? Wann überschreite ich nicht meine Kompetenzen?
Ja, das klingt nach einer ganz interessanten Agenda. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Da kann man ganze Kongresse mitfüllen. Aber ich freue mich drauf, mit euch zu versuchen, einfach so auf das Wesentliche runterzubrechen.
Ja, ich glaube, genau das ist das, was wir hier erreichen wollen.
Ich habe mich auf diese Folge gefreut, weil ich jetzt diesen Podcast dazu nutze, mal einen Experten die ganzen Dinge zu fragen, die ich selber eigentlich immer schon mal wissen wollte.
Wir können ja locker flockig anfangen mit der Frage, wie häufig sind denn eigentlich diese Herzfehler oder angeborene Fehlbildungen bei Kindern?
Ja, das ist ganz interessant. Man denkt immer, das ist was Exotisches, ist es aber gar nicht. Sondern tatsächlich ist es so, dass Herzfehler die mit Abstand häufigsten Fehlbildungen überhaupt sind. Und nicht ganz, also fast 1 von 100 Kindern wird mit irgendeiner Art von Herzfehlern geboren. Jetzt kann man sich ja ausrechnen, also wenn ich 100 Anästhesien bei Kindern mache, dann ist mindestens eins dabei, was einen Herzfehler hat. Und wenn man sich dann natürlich überlegt, dass die mit Herzfehlern natürlich häufig auch noch andere Probleme haben und dann in die Klinik kommen, dann stellt man fest, dass so selten ist das gar nicht. Natürlich, es bleibt es was Seltenes, Exotisches, aber ich vermute, dass den meisten Kollegen von uns, die irgendwo Kinderanästhesie machen, schon mal so ein Kind begegnet ist. Das liegt einfach in der Natur der Statistik.
Zählst du denn diese ganzen hämodynamisch nicht relevanten ASDs mit dazu?
Ja, eine Proforma zählen die natürlich als Herzfehler und sind auch dabei. Ne? Also Ventrikelseptumdefekt ist der häufigste Herzfehler zum Beispiel. Aber da gibt es halt welche, die sind relevant, welche, die sind nicht relevant. Die meisten werden operiert und meistens begegnen sie uns als Operierte. Und dann sind sie für uns in der Regel nicht relevant. Wir können sie wie normale Kinder behandeln. Aber jetzt in dieser Zahl zähle ich die erstmal dazu.
Mhm. Und wie ist denn die Prävalenz von Herzfehlern? Kann man das so sagen? Also du hast gesagt, 1 von 100 Kindern hat einen Herzfehler. Und wie ist es bei Erwachsenen? Gibt es da eine andere Prävalenz oder sterben die aus, die Kinder, die damit geboren werden? Oder wie ist denn das im Verhältnis zu setzen?
Ja, da entwickelt sich ein Problem, und zwar für alle Anästhesisten. Also zum Beispiel im letzten Jahr, da sind 8.700 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Und also jetzt ungefähr laut Statistik hatte ich vorhin nochmal nachgeguckt. Jetzt ist es aber so, dass die natürlich viel, die Einfachen, die gehen normal ins Leben, und die richtig Kranken, die sind früher gestorben. Oder die Chirurgen haben irgendwas versucht, aber sie sind trotzdem gestorben. Jetzt ist natürlich die Medizin einfach besser geworden in den letzten 40 Jahren. Und das führt dazu, dass viele Kinder, die total komplexe Herzfehler haben, durch irgendwelche chirurgische Maßnahmen, die völlig unphysiologisch sind, aber mit dem Leben vereinbar, zunehmend das Jugend- und Erwachsenenalter erreichen. Und das nennt man dann, wenn die dann über 18 sind, halt Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Es ist dieses EMA. Und davon laufen in Deutschland zum Beispiel 350.000 Menschen rum, die, das heißt, wieder pro forma als Kind irgendeinen Herzfehler hatten. Damit zählen sie als Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Und einige davon haben eben so komplexe Sachen, dass sie das Erwachsenenalter erreicht haben, weil die Medizin einfach gut geworden ist. Das heißt, auch dem Erwachsenenanästhesist kann auf einen Patienten treffen, der nur eine Herzkammer hat. Das bezieht sich also nicht nur auf Kinder, weil die halt inzwischen das Erwachsenenalter erreichen. Und dadurch werden es natürlich jedes Jahr mehr. Da rollt so ein bisschen was auf uns zu.
Und deshalb ist dieser Podcast nicht nur für Kardioanästhesisten, sondern für alle Anästhesisten und Anästhesistinnen interessant, eben aus genau diesem Grund, weil wir jetzt alle in die Verlegenheit kommen werden, früher oder später ein ehemaliges herzkrankes, dann korrigiertes Kind im Erwachsenen- oder im Jugendalter behandeln zu müssen im OP. Bitte?
Hoffentlich nicht alle, aber es kann halt passieren.
Ja, ich glaube, das ist ja genau das, wovor wir uns Sorgen machen im Rettungsdienst, dass dann plötzlich ein Erwachsener mit angeborenem Herzfehler sich den Unterarm bricht und dann versorgen wir den und dann haben wir viele Fragezeichen im Kopf.
Erwachsener oder Kind im Rettungsdienst, das, wo du sagst, vielleicht ergibt sich die Chance nochmal, dass ich im Laufe dieses Podcasts die Geschichte erzähle,
Ja.
bei der ich fast selber gestorben bin, weil
Unbedingt.
ich genau so ein Kind als Notarzt hatte. Und das war einfach nur, das ist mir als totale Katastrophe im Kopf geblieben.
Oh, Teflon Gordon hat.
Nee, ich bin bestimmt 10 Jahre älter geworden. Also,
Okay.
das kann man gleich nach hinten raus wegstreichen von meiner Lebenszeit. Also, das war, vielleicht erzähle ich es nachher, das war wirklich echt nicht lustig.
Jetzt hast du ja schon so viel Spannungsbogen aufgebaut, das müssen wir unbedingt aufgreifen. Aber nochmal zu den Herzfehlern. Du hast ja gesagt, die meisten sind gar nicht relevant und dann gibt es welche, die relevant sind. Also kann man die dementsprechend doch aufteilen, die Herzfehler?
Also man kann die natürlich erstmal nach Risiko bewerten. Und da gibt es im Endeffekt vom American College of Surgeons so eine Grundeinstufung, was so die Risikobewertung betrifft. Und die ist erstmal so, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich potenziell selber machen, wo muss ich aufpassen, wo sollte ich potenziell eher die Finger von lassen. Sofern mir das natürlich die Möglichkeit gibt, als Notarzt geht das natürlich nicht immer. Und die haben im Endeffekt eine drei Stufen, also mild, schwer und ernsthaft schwer, also 1, 2, 3. Und die Klasse 1, das sind quasi die leichten Vizien. Das sind Vizien, die keine hämodynamische Relevanz haben. Das ist, was ihr vorhin sagte, zum Beispiel der kleine ASD, ein kleiner drucktrennender VSD zum Beispiel. Oder das Vizium ist operiert und ich habe danach eine normale Herzfunktion, also Zustand nach VSD-Verschluss zum Beispiel oder ähnliches.
Vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, ASD heißt Atrium-Septum-Defekt und VSD Ventrikel-Septum-Defekt.
Genau, danke für die Ergänzung natürlich. Und in der Gruppe 2 würde man die einstufen, die mittelschwer gefährlich sind. Das sind die, die korrigierte Vizien haben, wo aber irgendwelche Residuen sind. Also das ist nicht alles optimal, sondern Kind ist versorgt, aber man hat entweder ein Residuum. Häufig ist das zum Beispiel bei der Fallot'schen Tetralogie. Das sind Kinder, die haben eine Pulmonalstenose und ein Ventrikelseptumdefekt, der wird verschlossen und die rechtsventrikuläre Ausflusstraktstenose wird so aufgepatcht und da geht meistens die Pulmonalklappe bei verloren. Das heißt, ich habe zwar danach das Loch zu, aber das Kind hat meistens eine pulmonale Insuffizienz. Und dann gehören ebenfalls in diese Gruppe zum Beispiel die Kinder, von denen wir vorhin gesprochen haben. Der Chirurg hat irgendwas gebaut, was nicht physiologisch ist, aber mit dem Leben vereinbar und gut funktioniert. Das nennt man zum Beispiel ein Glenn oder ein Fontan. Da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir uns über die Herzfehler genauer unterhalten. Und die dritte Gruppe, das sind die richtig gefährlichen. Das sind, man sagt dazu Severe oder schwere Herzfehler. Das sind die noch unkorrigierten zyanotischen Vizien. Die Kinder, die eine pulmonale Hypertension haben. Die eine schwer eingeschränkte Ventrikelfunktion haben und eine Medikation haben oder bis zur HTX-Herztransplantation gelistet sind. Und was mir immer noch auffällt, wenn ich mir diese Klassifikation ansehe, was da immer fehlt, das sind die hochgradigen Stenosen. Also jetzt ein Säugling mit einer hochgradigen Aortenstenose, den würde ich auch dringend in die Schublade 3 stecken. Das taucht quasi in diesen Klassifikationen meistens nicht immer auf. Aber so die hochgradigen Stenosen würde ich da reintun.
Aber ist das eine klinische Klassifikation oder ist das so ein Katalog, in dem man nachschauen kann, welche Pathologie gehört in welche Kategorie?
Es ist vom Prinzip so ein Katalog. Das heißt, aber natürlich gehört zu diesem Katalog eine klinische Beurteilung. Also wenn du zum sagst, ein leichtes Loch ohne hämodynamische Relevanz, da musst du dir natürlich klinisch sicher sein, dass es ein kleines Loch ohne hämodynamische Relevanz ist. Also sprich, man braucht dann schon, wenn das noch ein Ventrikelseptumdefekt ist, ein Echo, der sagt, ist drucktrennend. Das gehört natürlich schon, ein bisschen eine Einschätzung gehört natürlich schon dazu.
Reicht denn nicht, dass das Kind sich normal entwickelt, normal leistungsfähig ist und eben keine klinische Beeinträchtigung hat? Muss ich das dann nochmal mit einem Echo beweisen?
Ein gutes Zeichen ist immer, wenn die Kinder in einer regelmäßigen kardiologischen Kontrolle sind und keine Medikamente nehmen. Und das ist auch die Definition halt Gruppe 1, keine Medikation. Während jetzt zum Beispiel in der Gruppe 2 das entsprechend dann zum Beispiel mit Medikation, Gruppe 3, ventrikuläre Dysfunktion mit Medikation sind.
In gewisser Weise ist es ja der gesunde Menschenverstand, aber unterscheidet sich das Outcome dieser drei Patientengruppen nach jetzt nicht kardiochirurgischen OPs dramatisch?
Es unterscheidet sich tatsächlich dramatisch, und zwar insbesondere was die dritte Gruppe betrifft, also die schweren, von denen ich eben gesprochen habe. Da gibt es eine sehr schöne Untersuchung von Faraoni, und zwar haben die 45.000 Kinder ohne Herzfehler gematcht mit passenden Matches 4.500 mit Herzfehlern und haben sich dann mal angeguckt, wie ist denn eigentlich die Gesamtmortalität nach solchen Operationen. Und da hat man festgestellt, dass die Gruppe 2 schon fast ein doppelt so hohes Mortalitätsrisiko hatte, während die Gruppe 3, also die schweren Major- oder Severe-Herzfehler, ein fünffach so hohes Mortalitätsrisiko haben. Und das spielt natürlich schon eine große Rolle. Also ein fünffach hohes Mortalitätsrisiko ist natürlich schon eine Nummer. Insbesondere, wenn wir wissen, dass Kinderanästhesie per se gefährlicher ist als Erwachsenenanästhesie, wo wir sowieso schon ein höheres Risiko haben.
Das heißt, hier leitet sich wahrscheinlich unmittelbar daraus ab, wo diese Kinder hingehören, wo sie operiert werden sollten, nicht wahr?
Es spielt natürlich schon eine Rolle. Man muss natürlich aber auch irgendwo einen gesunden Mittelweg finden. Also, was diese Gruppe 3, von denen wir eben gesprochen haben, also zum Beispiel unkorrigierte zyanotische oder schwer eingeschränkte Ventrikelfunktion, die würde ich schon besser empfehlen, in einem Zentrum operieren zu lassen. Auch wenn sie was anderes haben. Aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Das ist halt immer eine Balance. Und natürlich kann man nicht alles an die Zentren verlegen, weil die sind auch voll. Die können natürlich auch nicht jedes Mittlere nehmen, sodass man natürlich da irgendwo einen gesunden Mittelweg finden muss. Aber bei der Gruppe 3 würde ich schon dringend empfehlen, die in ein Zentrum zu versorgen.
Na, aber auch so jemand mit einem schweren, unkorrigierten zyanotischen Lithium, der kann auch mal eine Hodentorsion haben, ne? Und da ist dann Eile geboten.
Das ist halt die tägliche Krux. Jetzt sind die Zentren in Deutschland auch nicht so fairerweise nicht gleich verteilt. Also in Westdeutschland zum Beispiel gibt es relativ viele, während es in Ostdeutschland relativ wenige Zentren gibt. Das heißt, da sind die Wege natürlich länger. Natürlich kann man heutzutage, Deutschland ist relativ klein, notfalls auch mit dem Hubschrauber relativ schnell irgendwo hinfliegen. Aber ich gebe dir völlig recht, es gibt durchaus Notfälle, die man sofort versorgen muss. Und da muss man sich natürlich dann durchaus Gedanken machen, wer tut es, was habe ich für ein Problem und sich einen genauen Plan machen.
Da müsste man sich wahrscheinlich wirklich auch überlegen, wenn mit so einem Eingriff eine unmittelbare Lebensgefahr verbunden ist, ob man dann nicht, jetzt um am Beispiel Hodentorsion zu bleiben, life before limb, den Hoden nicht von vornherein aufgibt und lieber dafür sorgt, dass das Kind in ein Zentrum gerät.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, jetzt um da wieder ein Stück zurückzurudern, das musst du natürlich individuell entscheiden. Also sprich, was hast du für eine Logistik vor Ort? Was hast du für eine Erfahrung vor Ort? Wie weit ist das nächste Zentrum, was das Kind versorgen kann? Und kannst du eventuell Kontakt zu dem aufbauen, der dich auch beraten kann?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ne? Dass man dann so auch im Vorfeld schon das Zentrum kontaktiert und das bespricht. Das wäre ja ziemlich klug.
Also ich glaube, generell, das ist ganz interessant. Also Gott hat uns mit den meisten Organen, die wichtig sind, paarig angelegt. Wir haben zwei Hände, wir haben zwei Augen, wir haben zwei Ohren, aber wir haben nur ein Hirn. Aber in der Erfahrung zeigt es so, dass meistens zwei Hirne besser sind als eins. Und ich finde auch jetzt als Erfahrener, ist es sehr gut, wenn man sich einen Plan macht. Ich sage immer, mach dir einen Plan und besprich deinen Plan mit einem Kollegen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig sofort einer von woanders sein, aber wenn du dir schnell Gedanken machst und du hast irgendjemand anders, zwei Hirne denken mehr als eins. Und gerade bei sowas ist es total wichtig, dass du deinen Plan mit einem Kollegen besprichst. Und im Idealfall mit einem Kollegen, der Ahnung davon hat. Und das kann zum Beispiel auch, wenn man im Haus eine Pädiatrie hat, mal ein Pädiater sein. Denn die mussten diese ganzen Herzfehler bis zum Erbrechen auch mal entsprechend durchdiskutieren und lernen.
Ich liebe diese Message, die dahinter steckt.
Bitte was?
Ich habe gerade gesagt, ich liebe die Message, die dahinter steckt.
Ja, ich auch. Ich finde das richtig gut. Ich stelle mir gerade so einen Fall vor, irgendwo in, und das sage ich jetzt wirklich zufällig, in Ostdeutschland, weil du es gerade gesagt hast, weil dort weniger Herzzentren sind. Da ist man halt irgendwo in einer Pampa und da kommt ein Kind mit Hodentorsion, das Beispiel, was wir gerade hatten, hat aber einen angeborenen Herzfehler. Und dann gerät man irgendwie am Freitag Nacht in eine Notaufnahme und dort sind halt Ärzte und ich kann mir dann buchstäblich vorstellen, wie es dort ist. Dort wird diskutiert, dass das muss sofort verlegt werden in ein Herzzentrum, ohne eben sich vorher die Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, dass man sich das macht, eben aus diesen ganzen logistischen Gründen und aus den, ja auch aus der Verantwortung gegenüber vielleicht den anderen Kindern, die wirklich ein Herzzentrum brauchen und eben nicht dieses Kind unbedingt. Also ja, man muss ein bisschen so ökonomisch denken. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig.
Ja, es ist natürlich umgekehrt auch sehr peinlich, wenn man jetzt sagt, oh Gott, das Kind hat einen Herzfehler und man verlegt eine Hodentorsion in ein Zentrum und nachher ist das im Endeffekt ein Herzfehler, der völlig ungefährlich war.
Ja.
Das ist natürlich fürs Kind, für den Hoden, für die Eltern auch keine gute Lösung. Das heißt, das Entscheidende ist, dass man notfalls mit einem Telefon und einem zweiten Gehirn eine Risikoeinschätzung macht, wie gefährlich ist das, was ich vor mir liegen habe. Kann ich das selber versorgen oder sollte ich es sein lassen?
Aber wir wollten ja die Frage beantworten, wie wir das jetzt genauer stratifizieren können, ob so ein Kind in ein Herzzentrum kommen müsste oder eben nicht. Wir haben jetzt schon so gesagt, die Gruppe 3 sollte in ein Herzzentrum. Ich habe das möglicherweise erkannt, dann ist das völlig klar. Aber was kann ich denn so vor Ort machen als Wald- und Wiesenanästhesist, um zu sagen, das Kind muss jetzt ein Herzzentrum. Also welche Befunde muss ich anfordern? Welche Diagnostik kann ich machen? Wie sollte man da so vorgehen? Gibt es da so ein kleines Kochbuchrezept vielleicht?
Na gut, das Erste ist natürlich erstmal festzustellen, was hat das Kind überhaupt? Und da gibt es 1000 Klassifikationen. Und so für den Alltag oder für einen Notarzt würde ich 3 Schubladen aufmachen. In die erste Schublade, der Herzfehler ist noch nicht korrigiert. Die zweite Schublade, der Herzfehler ist korrigiert. Und die dritte Schublade, der Herzfehler ist palliativ korrigiert. Also der Chirurg hat was gebastelt, was unphysiologisch ist, was aber irgendwie funktioniert. Das ist ganz wichtig, weil in diesen Arztbriefen, da steht die Diagnose des Herzfehlers immer als erstes oben. Also zum Beispiel großer Ventrikelseptumdefekt oder Fallot'sche Tetralogie oder Linksherzhypoplast oder sonst was. Und da muss man manchmal sehr weit nach unten weiterlesen. Da stehen dann die OP-Termine und was korrigiert worden ist. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das Kind, was eine korrigierte Fallot'sche Tetralogie hat, hat trotzdem im Arztbrief oben stehen Fallot'sche Tetralogie. Deswegen ist der erste Schritt zu sagen, ist es unkorrigiert oder ist es korrigiert? Also da muss man sich die Unterlagen gut angucken, weil man da schnell reinfällt, weil durch diese Kodierung die Diagnose natürlich immer oben steht. Und bei den Korrigierten ist dann halt die Frage, ist es mit oder ohne Residuen korrigiert? Also wenn er da nichts Großes, keine Folge hat, dann kann ich den wie ein normales Kind behandeln, als ob das nichts hätte. Wenn das Loch zu ist und ich habe keine Residuen, ist ja alles gut. Oder ich habe halt Residuen, dann muss ich anfangen, mir Gedanken zu machen. Und die dritte Gruppe, das sind die palliativ Korrigierten, da können wir nachher vielleicht nochmal drauf kommen, da muss man sich dann genau Gedanken machen, wie das alles fließt und was funktioniert und was nicht.
Okay, dann brauche ich aber ein bisschen Zeit. Da muss ich mir wirklich die Zeit nehmen, im Notfall dann zu überlegen, wie ist jetzt die Pathophysiologie, wo strömt das Blut entlang. Das ist dann schon so, dass ich mich damit auseinandersetzen muss.
Und du brauchst Google, um nochmal diesen Einsatz anzuteasern. Bei meinem Einsatz dort hatte ich einen Arztbrief und ich habe aber die Hälfte des Arztbriefes nicht verstanden, weil es quasi eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Abkürzungen war. Ja? Nur weil der Arztbriefschreibende 2 Minuten gespart hat, indem er Abkürzungen verwendet hat, konnte ich mit den Informationen überhaupt nichts anfangen. Und dann musste mir jede einzelne Abkürzung, die ja für den 0815-Notarzt jetzt nicht täglich Brot sind, alle nochmal raussuchen, um zu verstehen, was das Kind eigentlich für ein Problem hatte.
Nochmal, Nils, zu deinem Schubladen. Das ist ja im Prinzip dann wieder die Einteilung, die.
Genau, von den American College of Surgeons und diese Risikogruppen, wobei ich jetzt meinte, meine Schubladen war jetzt anders. Mir ging es wichtig, dass man sich einmal vorher klärt, was ist der jetzige Zustand des Kindes? Also ist er korrigiert oder unkorrigiert, weil halt beides in den Arztbriefen
Ah ja.
steht oder bei den Palliativen verschiedene Stufen sind. Weil um diese Risikobewertung in eine der drei Gruppen reinzutun, muss ich wissen, was hat das Kind eigentlich jetzt und nicht vor 2 Jahren. Das ist immer das Entscheidende.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Eltern dann eine wertvolle Ressource sind. Ich meine, wenn die so häufig im Krankenhaus waren mit den Kindern, dann kennen die sich auch bestimmt gut aus und können da auch wertvolle Hinweise geben, oder?
Also je älter die Kinder sind, desto wertvoller sind die Eltern. Und da haben sie manchmal so richtig Experten dabei. Und das wirkt vielleicht auf den ersten Eindruck irgendwie nervig, wenn die Mama dir erklären will, was du zu tun hast. Aber genauso wie ihr vorhin gesagt habt, ihr googelt mal was, mache ich ja auch durchaus, haben die Eltern schon gemacht. Das sind Laien. Aber die sind ganz häufig in so Selbsthilfegruppen organisiert und holen sich sehr, sehr genau Informationen und kennen ihr Kind natürlich auch. Das heißt nicht, dass man jetzt alles eins zu eins übernehmen muss, aber man muss die Eltern erstmal als eine ganz, ganz wichtige Ressource ansehen. Und neben dem, dass sie dir sagen können, wie tickt mein Kind normalerweise, können die Eltern dir noch zwei ganz wichtige Informationen geben, die man immer versuchen sollte einzuholen. Und die erste ist, an welches Zentrum ist das Kind angebunden? Denn dann haben die Eltern, hast du möglicherweise eine Kontaktnummer, denn die Eltern zeigen den Arztbrief, daher ich bin immer bei Herrn Doktor sowieso. Und dann hast du möglicherweise die erste Kontaktmöglichkeit zu jemandem, der das Kind kennt. Beziehungsweise, wenn sich um die Frage einer Verlegung stellt, wo verlege ich das Kind hin? Es ist natürlich günstig, das dahin zu verlegen, wo man es kennt, wenn das notwendig ist. Und die zweite ganz wichtige Information ist, wenn man es mit einem zyanotischen Herzfehler hat, also ein Herzfehler, wo das Kind nicht voll sättigt, ist die Frage, wie sättigt ihr Kind normalerweise? Denn ganz oft haben die Eltern ein Pulsoximeter zu Hause oder sie wissen das ganz genau. Und viele zyanotische Kinder sind an die niedrigen Sättigung adaptiert. Wenn mir jetzt ein Kind begegnet und ich mache mein Pulsoximeter dran und es sättigt 85 und die Mama sagt, ach, das sättigt immer 85, dann ist das offensichtlich völlig in Ordnung, dann ist das Kind daran adaptiert. Und wenn es meine ganze OP und meine ganze Narkose durchgehend 85 sättigt, stört mich das überhaupt nicht, denn das Kind sättigt ja immer 85. Wenn die Mama mir aber sagt, das Kind sättigt normalerweise immer über 90, und ich habe jetzt 80, dann stimmt irgendwas nicht, dann habe ich eine andere Situation. Das heißt, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Information.
Ja, super. Das sind ja schon sehr praxistaugliche Empfehlungen. Erstens, wir schauen, ob das Kind unkorrigiert ist, korrigiert oder korrigiert palliativ. Zweitens, in welchem Zentrum ist das Kind angebunden und eventuell nehmen wir mit dem Zentrum Kontakt auf. Und drittens, wie ist eigentlich der normale Zustand, vor allem bei zyanotischen Herzfehlern, wie ist da die normale Sättigung des Kindes? Damit kann man ja voll gut arbeiten, auch im Rettungsdienst.
Bei diesen drei Schubladen musste ich gerade zwangsläufig an die Linksherzhypoplasie denken, weil ich die irgendwie in alle einordnen würde. Sie ist erstmal initial zyanotisch unkorrigiert, dann ist sie vielleicht korrigiert oder teilkorrigiert, immer noch zyanotisch, je nachdem, welchen OP-Schritt dieses Kind schon durchlaufen hat. Wollen wir vielleicht anhand dieses Beispiels mal die OP-Schritte und das, was dann am Ende eines jeden Schrittes für eine Kreislaufsituation herrscht, durchsprechen?
Ja, wir können ja einmal anfangen und ihr bremst mich aus, wenn ich jetzt abspace. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also bei den Linksherzhypoplasten, und da könnt ihr vielleicht nachher wieder von eurer Geschichte mit den vielen Abkürzungen im Arztbrief erzählen. Da steht meistens nämlich erstmal HLHS, hypoplastisches Linksherzsyndrom. Das ist so ein Klassiker, die Abkürzung. Und das bedeutet eigentlich, dass das Kind in irgendeiner Form in der Regel mit einer Herzkammer geboren ist oder die linke ist halt hypoplastisch und nicht richtig angelegt. Aber irgendwie hat das Kind ja 9 Monate in Mamas Bauch überlebt. Und das liegt daran, dass es eine Kurzschlussverbindung gibt, ja, den Ductus Botalli zwischen Aorta und Pulmonalarterie. Das heißt, die Kinder werden geboren. Und auch wenn es funktionell quasi nur aus einer Kammer rauskommt durch die Pulmonalarterie, habe ich ja eine Kurzschlussverbindung von der Pulmonalarterie in die Aorta. Das heißt, das Blut kann da einfach weiterfließen. Und was die ganzen Pädiater dann machen, immer wenn sie einen Herzfehler haben, wo sie nicht genau wissen oder den erstmal konservieren, dann schaffen sie die Situation, die das Kind 9 Monate vorher hatte. Das heißt, Prostaglandin wird angeschlossen. Damit wird erstmal dieser Dukt offen gehalten.
Also machen die das blind oder schallen die
nee,
das?
Nee, also die schallen das und wissen okay, natürlich ungefähr. Es hat aber damit, kann ich eine Situation wieder schaffen, die offensichtlich 9 Monate funktioniert hat.
Also so ein pragmatischer Ansatz, aber natürlich mit Fernglas.
Genau, aber natürlich gucken die da genau drauf ja, und wissen, was sie da machen.
Der aber dem Kind am Ende das Leben rettet, nach der Geburt, oder?
Genau. Und dann kommt ein Problem, jetzt zum Beispiel bei den Linksverzyphoplasten. Ich habe also eine Kurzschlussverbindung zwischen dem kleinen und dem großen Kreislauf. Und das Blut, das hat natürlich immer die Angewohnheit, ich fließe dahin, von da, wo viel Druck ist, nach da, wo wenig Druck ist. Wenn man geboren wird, hat man einen Lungenhochdruck. Das heißt, das ist noch relativ ausbalanciert. Aber mit jeder Stunde fällt ja der Druck im Lungengefäßwiderständer. Die Kinder schreien, atmen und so weiter. Und dann besteht natürlich die Gefahr, weil da weniger Druck ist, dass das Blut immer mehr in die Lunge geht und weniger in den Kreislauf. Weil die sind ja miteinander kurzgeschlossen. Und wir sagen dazu so umgangssprachlich, das Kind säuft ab. Es geht zu viel durch die Lunge und zu wenig in Kreislauf. Und das ist so die erste Situation, wo man dem jetzt irgendwas machen muss. Und deswegen kriegen die halt in den ersten Tagen irgendwie einen Eingriff. Und das kann man auf zwei Weisen machen. Das eine ist die sogenannte klassische Norwood-Operation. Das ist eine große Operation mit Herz-Lungen-Maschine. Da bastelt man quasi aus dieser einen Herzklappe, die richtig angelegt ist, dem Pulmonalis-Stamm, eine sogenannte Neoaorta. Das heißt, ich habe danach die Situation, ich habe eine Herzkammer, da kommt ein großes Gefäß raus und das ist praktisch der Aortenbogen. Und jetzt muss ja noch irgendwie Sauerstoff in den Kreislauf kommen. Das heißt, die machen einen Shunt, das ist so ein kleines Röhrchen, typischerweise zwischen dem Truncus brachiocephalicus und der Pulmonalarterie. Das nennt man einen BT-Shunt. Und dann fließt quasi ein kleines Teil von dem Blut aus dem Truncus brachiocephalicus durch dieses Röhrchen in die Pulmonalarterie. Und damit kommt Blut durch die Lunge. Das wird mit Sauerstoff angesättigt und das Ergebnis ist, das Kind so Ende 70 ungefähr sättigt. Und das ist quasi die erste große Operation. Das wäre eine Norwood-Operation.
Das ist aber keine passive Lungenperfusion, oder?
Nee, noch habe ich eine aktive, denn ich habe ein Röhrchen. Das kommt aus der Aorta, also im Truncus brachiocephalicus, in die Lunge. Das heißt, das Blut hat richtig Druck, weil es kommt ja quasi aus dem Truncus brachiocephalicus, also aus der Aorta, durch dieses Röhrchen.
Das heißt, die beiden Kreisläufe, der Lungenkreislauf und der Gesamtkreislauf, die sind, wenn alle aus einem Ventrikel versorgt, parallel dann, ne? So,
ja, genau, das Röhrchen ist klein. Was ihr meintet, ist, in dem zweiten Schritt bauen wir dann die passive Lungenperfusion.
Nochmal kurz zu dem BT-Shunt, nur damit wir wissen, wie man das ausspricht. BT steht für Blalock-Tosic-Shunt oder Tausic-Shunt. Wie spricht man das richtig aus? Das klären wir jetzt mal ein für alle Mal.
Weiß ich auch nicht, ich nenne es BT-Shunt.
BT-Shunt, okay.
Genau. Okay, die andere Alternative, das nennt man den Gießen-Approach, weil die Kollegen in Gießen das erfunden haben. Man macht Folgendes, das heißt, jetzt habe ich ja das Problem, wenn ich nichts mache, dass zu viel in die Lunge und zu wenig ins System geht, dann kann man natürlich auch einfach den Lungenfluss bändeln. Das ist keine so große Operation. Das heißt, ich mache den Thorax auf, mache so zwei kleine Bändchen um die Pulmonalarterie, ziehe die zu, damit nicht mehr so viel da reingeht. Und das Blut geht ja durch den Ductus, haben wir gesagt, durch den Ductus Botalli, der mit Prostaglandin offen gehalten wird. Und man kann dann ein paar Tage später im Herzkatheterlabor so ein Stent reintun, ein Ductus-Stent, dann habe ich auch die Situation, es geht ein bisschen was durch die Lunge und viel ins System. Das ist im Endeffekt das, was ich auch mit der großen Norwood-Operation erreiche. Und dann würde man ein paar Monate später weiter operieren, was den Vorteil hat, dass das Kind halt schon ein bisschen größer ist. Beide ersten Schritte sind möglich.
Okay, also sowohl die Norwood-Operation als auch der Gießen-Approach sind so die ersten Schritte, die man unternehmen kann bei einem HLHS, um wiederum Abkürzungen zu benutzen, also beim hypoplastischen Linksherzsyndrom. Und welches macht ihr in Hannover?
Wir machen Norwood.
Ja, wir auch in Kiel.
Und dann wäre quasi der nächste Schritt, dann lässt man den erstmal wieder ein bisschen wachsen. Dieses Röhrchen wächst natürlich nicht mit. Und ich habe immer noch das Problem, dass quasi aus einer Kammer beide Systeme gespeist werden, was natürlich auch zu Imbalancen führen kann und ähnliches. Sodass man jetzt, so wie er gesagt hat, als zweiten Schritt eine passive Lungenperfusion machen würde. Das heißt, man nimmt dieses Röhrchen weg und näht die obere Hohlvene auf die Pulmonalarterie. Jetzt ist es so, dass das Blut aus der unteren Körperhälfte ja ganz normal über die Hohlvene in den gemeinsamen Vorhof, in den gemeinsamen Ventrikel geht und ausgeworfen wird, ohne dass es mit Sauerstoff gesättigt wird. Und das Blut aus der oberen Körperhälfte ist ja die obere Hohlvene auf die Pulmonalarterie genäht. Das fließt jetzt passiv, ohne dass ein Ventrikel vorgeschaltet ist durch die Lunge, wird mit Sauerstoff angesättigt, kommt in den gemeinsamen Vorhof, in den gemeinen Ventrikel und mischt sich dazu. Damit sättigen die Kinder so meistens knapp über 80. Das nennt man eine obere CPA, also eine obere kavopulmonale Anastomose oder eine Glenn-OP. Und Glenn, das ist auch so ein Stichwort, was auch in diesen Arztbriefen immer auftaucht. Das Kind hat eine Glenn-Hämodynamik, es hat eine Glenn-Situation oder Zustand nach oberer CPA. Und während die ganz Kleinen vor dem ersten Schritt, die werden immer in ein Zentrum verlegt. Aber wenn der zweite Schritt, also die obere CPA, also der Glenn schon passiert ist, dann geht es den Kindern erstmal relativ gut. Und das sind Kinder, die man durchaus auch im Rettungsdienst oder in anderen Krankenhäusern dann mit anderen Problemen antreffen kann.
Wann wird diese zweite OP gemacht? Also die CPA-Korrektur?
Das ist ganz unterschiedlich. Also man macht die in der Regel noch im ersten Lebensjahr.
Ja, okay. Betrifft also die ganz kleinen Kinder. Und dann gibt es ja noch die Fontan-Operation, wo dann auch die untere Hohlvene an die Pulmonalarterie angeschlossen wird.
Genau, das ist vom Prinzip dann das nächste. Man lässt das Kind erstmal wieder ein bisschen wachsen, dass es sich an das ganze Kreislauf, an das System gewöhnt. Wie gesagt, das Ergebnis ist so eine Sättigung von Mitte 80, Anfang Mitte 80. Die Kinder sind dann dran adaptiert, aber wir wollen natürlich, dass sie mehr sättigen. Das heißt, dann wird in einem zweiten Schritt die untere Hohlvene an die Pulmonalarterie genäht, sodass jetzt das gesamte Blut aus dem Körper, aus der oberen Körperhälfte und aus der unteren Körperhälfte passiv, also ohne dass eine Kammer davor geschaltet ist, durch die Lunge fließt, mit Sauerstoff gesättigt wird, in den einen gemeinsamen Vorhof geht, dann in den einen gemeinsamen Ventrikel und dann gesättigt ausgeworfen wird. Das ist das Endergebnis. Das nennt man dann einen sogenannten Fontan, beziehungsweise Fonton, eigentlich Französisch. Und die Klassiker, was in den Arztbriefen dann steht, ist manchmal TCPC, also TCPC, totale kavopulmonale Anastomose. Was du vorhin ja sagtest, manche Leute neigen dazu, alles in Abkürzung zu stecken, aber meistens steht in den Arztbriefen dann Fontansituation.
Boah, Nils, das hast du richtig exzellent erklärt. Also ich konnte dir total folgen und vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank. Ein richtiges gutes Bild vor Augen.
Ja, wirklich, auch so ruhig. Also das ist toll. Aber Gordon, passt das zu deinem Notfall? Also erinnerst du dich daran, wie das war? Und hattest du auch diese ganzen Abkürzungen bei dir gehabt?
Ja, genau. Und das war ja ein Stück weit auch das Problem. Also dieses Kind war 14 Jahre und hatte eine univentrikuläre Situation. Also es war ein Linksherzhypoplast, der offensichtlich keine Fontansituation, sondern nur die Glenn-Anastomose hatte. Er hatte eine von Haus aus Sättigung zwischen 80 und 85%, war aber, und jetzt kam der Notarzt ins Spiel, dekompensiert über eine Tachyarrhythmia absoluta. Das heißt, der hatte eine Frequenz von 150 und das ist natürlich für so eine Kreislaufsituation der GAU. Er hatte quasi überhaupt keine Diastole mehr, kaum Koronararterien-Durchblutung und einen unheimlich hohen Sauerstoffverbrauch. und er hatte starke Brustschmerzen, war kaltschweißig, also hatte die ganz klassische ACS-Symptomatik mit Übelkeit und also vegetativer Begleitsymptomatik, wie sie im Buche steht. Ja, und das musst du erstmal rausfinden, was ist das für eine Situation? Du kriegst dann einen Brief vorgelegt, wo dann eben sowas wie CPA drin steht, HLHS, ja, und du hast ein Kind, dem es scheiße geht, du hast eine Familie, die auf dich einredet und was noch erschwerend hinzukam, du hast ein Team, das sagt, Mann, den musst du intubieren, der hat eine schlechte Sättigung. Und das Einzige, was mir klar war in der Situation, ist, dass die Intubation dieses Kind jetzt umbringen würde. Aber trotzdem hatte ich keine Idee, was ich dem Kind Gutes tun könnte.
Ich glaube, damit kommen wir wieder auf diese Grundfragen hinauf. Die erste Frage ist, was sättigt das Kind normalerweise? Und wenn eine Mama sagt, was hat der gesättigt bei dir?
60. Also der war deutlich schlechter als seine 85, die er kannte.
Und dann ist es häufig so, dass weniger ist mehr. Es gibt so ein Pareto-Prinzip, insofern ich hätte den auch nicht intubiert. In der Betriebswirtschaft, sagt man nach Pareto-Prinzip, dass man mit 20% der Maßnahmen 80% des Effektes erreicht. Und das heißt, mit wenigen Dingen, zum Beispiel erstmal nur Sauerstoffgabe, kann man ganz oft ganz viel erreichen. Anstatt dass man jetzt versucht, 8, 9, 10, 12 Sachen gleichzeitig zu machen. Dass man sich erstmal nur auf das Wesentliche beschränkt. Und das zweite wäre dann zu versuchen, irgendwie den Rhythmus in den Griff zu kriegen.
Ja, tatsächlich war das mein Approach, einmal die Herzarbeit zu ökonomisieren. Erstmal den Sauerstoffverbrauch zu senken, auf der einen Seite Sauerstoffangebot zu erhöhen und erstmal versuchen, die Frequenz zu kontrollieren. Und deshalb bin ich da ganz vorsichtig mit zitternden Händen mit einem Beta-Blocker reingegangen. Das, was man halt so hat. Hat die Situation mäßig verbessert. Ich habe die Frequenz nicht richtig gut damit kontrollieren können. Und so richtig geholfen hat es dem auch nicht. Ich weiß noch, dass wir irgendwie dann irgendwie bei 70 waren mit der Sättigung und die Hämodynamik vielleicht schon ein bisschen besser war. Aber der große Wurf war das nicht. Ich muss aber auch sagen, ich war sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend. Ne? Also ich hatte halt einfach Angst, dass ich mit meinen Maßnahmen das Kind ins Grab bringe. Und wenn ich nichts tue, dass das Kind kurz davor war, einfach am Herzversagen zu sterben.
Ja, spannend. Ich meine, wenn man jetzt so sich ganz stumpf nach dem Algorithmus halten würde, würdest du ja sagen, du hast eine tachykardische Rhythmusstörung, müsste man kardiovertieren. Wäre das eine Option gewesen, Nils?
Auf jeden Fall. Also vorausgesetzt, du hast halt wirklich ein entsprechendes EKG, wo du das sagen kannst. Jetzt kann man sich wieder vorstellen, wenn wir versuchen zu überlegen, wie ist die Hämodynamik des Kindes? Wir haben gesagt, die obere Hohlvene, das Blut aus der oberen Körperhälfte läuft passiv durch die Lunge in den gemeinsamen Vorhof, in den gemeinsamen Ventrikel. Das setzt natürlich voraus, dass der Vorhof das Blut immer abnimmt, in die Kammer pumpt und dann rausschmeißt. Denn das Blut muss ja passiv nachfließen können in den Vorhof. Das heißt, man kann verallgemeinern sagen, es muss jetzt nicht immer so schlimm sein wie da, aber der Verlust von dem Sinusrhythmus, das finden diese Glens und Fontans in der Regel ziemlich doof. Weil ja das Blut immer passiv in den Vorhof nachfließen muss. Setzt voraus, dass der Vorhof das Blut natürlich nach vorne wegpumpt. Wenn der das nicht macht, dann läuft es nicht so gut nach und dann sättigt das Kind nicht so gut. Ist plausibel.
Hatten wir neulich von Jost Kaufmann in einem der letzten Folgen den Hinweis, dass die Vorhofaktion einen sehr hohen Anteil am Herzzeitvolumen hat. Ich glaube, er sagte 30% oder so. Wenn wir jetzt nichts in den Mund legen.
Sie spielt tatsächlich eine große Rolle. Ich sehe das ganz oft in so einem Herz-OP, wo die immer mal wieder einen Sinusrhythmus verlieren und dann siehst du schon, dass so die Blutdruckkurve runtergehen. Da ist es meistens so, man gibt so ein bisschen Magnesium und dann springen die wieder in den Sinusrhythmus um. Das macht schon an Amplitude einiges aus. Aber natürlich, wie gesagt, gerade bei diesen Univentrikulären, die darauf angewiesen sind, dass das Blut passiv nachfließt, für die ist es besonders wichtig.
Ja, war nicht vorhanden in diesem Fall.
Wenn du denkst, dein Notarztteam sagte, du sollst den intubieren, vielleicht können wir ja mal durchdenken, warum das nicht immer eine gute Idee ist.
Ja, ich glaube, hier ist das Stichwort passive Lungendurchblutung, das hast du ja schon mehrfach erwähnt. Was können wir denn tun, um die passive Lungendurchblutung zu fördern? Oder was sind so Prinzipien der guten Lungendurchblutung bei so einem Kind?
Ein Unterdruck im Thorax begünstigt den Einfluss von Blut in selbigen.
Ja, man kann sich das vorstellen. Also solange ich selber atme, mache ich mir diesen Unterdruck. Ich sauge mir das Blut dahin, wo es hin soll. Das ist die Physiologie. So funktioniert unser Kreislauf normalerweise. Und wenn es passiv läuft, natürlich besonders. Das System kann ja nur funktionieren, wenn der Venendruck, also der zentrale Venendruck, höher ist als der Druck in dem Lungengefäßsystem, denn das Blut soll ja der schwer, also dem Druckgefälle nach fließen. Jetzt muss einem klar sein, mit welchen Drücken beatme ich denn normalerweise? Wenn ich jetzt diese Spontanatmung, wo ich einen Unterdruck habe, in eine kontrollierte Beatmung, wo ich einen Überdruck habe, umdrehe, dann ist natürlich klar, dass in jeder Inspiration kein Blut durch die Lunge fließt. Denn was haben wir normalerweise im zentralen Venendruck? 6, 7, 8. Diese Kinder mit Glenn und Fontan vielleicht 10, 12, 13, mal auch mal 15. Aber ich beatme ja meistens mindestens mit 15, 16, 17er Inspirationsdruck. Das heißt, bei jeder Inspiration fließt kein Blut durch die Lunge, was oxygeniert werden kann. Und wenn ich eine Fontansituation habe, also wo das Blut komplett passiv durch die Lunge fließt, bedeutet das auch, das Herz kriegt keine Vorlast in jeder Inspiration. Das spricht dafür, dass man diese Kinder nach Möglichkeit spontan atmen lässt, insbesondere wenn ich draußen auf der Straße bin.
Ja, hast du alles richtig gemacht, Gordon.
Weniger ist mehr, ne? Aber ich habe dem Kind ja nicht wirklich geholfen bis dato. Ein bisschen, aber nicht richtig. Und dann hatte ich doch auch ein bisschen Handlungsdruck, weil mein gesamtes Umfeld eine gewisse Erwartungshaltung an mich hatte, inklusive des Patienten. Und da ich jetzt nicht weiter mit Beta-Blockade arbeiten wollte, weil das auch eben nur sehr, ja, eingeschränkt erfolgreich war, habe ich einen anderen Gedanken gehabt. Nils, jetzt sag mir, ob das ein richtiger Gedanke war oder ob ich einfach nur Glück gehabt habe, dass ich dieses Kind trotzdem lebend in die Klinik gebracht habe. Und zwar war meine Überlegung, dass ich für mehr Sauerstoffangebot am Herzen einfach die Sättigung ansteigen lassen muss. Ich brauche mehr Blut, das durch die Lunge fließt, passiv. Also habe ich mit wirklich mikrogrammweise Atherinol-Boli mit dem Hintergrund, den systemisch vaskulären Widerstand anzuheben, dieses Kind behandelt, um eben durch einen höheren Gefäßwiderstand mehr Blut durch die Lunge zu zwingen. Es hat etwas funktioniert, auch mit dem Anheben des systemischen Blutdrucks hat dann auch nochmal was an der Herzfrequenz gemacht, sodass wir am Ende irgendwo in einem Steady State waren, dass es zumindest die AP-Symptomatik des Kindes ohne Analgetika verschwand. Das war für mich ein Zeichen, dass die Hypoxämie am Herzen im Griff war. Aber ich sag mal, die Kollegen im Herzzentrum haben mich angeschaut, als sei ich irre.
Ja, also vom Prinzip, was dir wahrscheinlich in der Situation geholfen hat, dass die Diastole zu niedrig war und dass das Myokardium in der Diastole perfundiert wird. Wenn der Druck zu niedrig ist, also ich kaum noch Perfusionsdruck habe, dann kann das natürlich helfen. Warum die dich komisch angeguckt haben, ist natürlich, dass das Herz, das Blut fließt, kommt ja passiv aus den Venen, läuft passiv durch die Lunge. Das heißt, mit Adrenol machst du natürlich erstmal auf der venösen Seite fast nichts. Du willst ja eigentlich, willst du den Lungengefäßwiderstand senken, damit das Blut da passiv durchrauscht. Und wenn du nach vorne das noch eng machst und das Herz von hinten wenig Füllung kriegt und dann nach vorne noch gegen eine Wand auswirft, dann ist meistens Adrenol nicht die erste Wahl. Das heißt, wir würden eher im OP, wenn die schwächeln, so mit Inodilatoren arbeiten, also Dobutamin, Milrinon, vielleicht ein bisschen Supra. Das funktioniert in der Regel besser. Natürlich brauchst du eine gewisse Mindestdiastole. Und da kommt potenziell Norepinephrin ins Spiel, aber das ist nicht die erste Wahl. Aber hier, es gilt natürlich für Heilt halt recht. Wahrscheinlich war bei dir die zu niedrige Diastole das Problem. Aber deswegen haben die Kollegen dich komisch angeguckt, weil bei einer passiven Lungenperfusion Gefäßkonstriktion natürlich nicht der primäre Einsatz ist.
Man kann das einsetzen, was man hat, ne? Und
Natürlich.
Milrinon haben wir im Rettungsdienst nicht. Und vor allen Dingen eben auf die Herzfrequenz, die ja ohnehin schon hoch war, da ist noch Supra oder
Ja.
Dobutamin zu geben. Das war jetzt auch nicht mein
Gutes,
erster
ja.
Gedanke.
Nee,
Ne?
nee. Aber
Ich
Volumen
dachte,
zum
naja, wenn ich
Beispiel.
wohl, genau, ja, Weiß ich gar nicht mehr, ob wir auch Volumen gegeben haben. Ehrlich gesagt, das habe ich ausgeblendet. Ich war jetzt nur auf diese beiden Medikamente fixiert, das war mir noch in Erinnerung. Das ist auch wirklich schon Jahre her.
Da warst du noch in Berlin.
Da war ich noch in Berlin, da bin ich auch in Berlin noch Notarzt gefahren.
Und da haben wir zusammen noch gearbeitet, weil ich weiß noch ganz genau, wie du mir diese Geschichte erzählt hast.
Ernsthaft, ja?
Ja.
Aber was zum Beispiel auch noch ganz häufig ist, ist so ganz einfache Physik, Schwerkraft. Wenn die obere Hohlvene auf die Pulmonalarterie genäht ist, und ich habe einen Glenn, also nur oben ist genäht, dann ist natürlich Oberkörper hoch immer eine gute Maßnahme.
Hat das Kind eh schon von selbst gemacht. Ne?
Glaube ich sofort. Aber lass uns doch mal, wenn wir jetzt vorhin drüber nachgedacht haben, dass es besser ist, solche Kinder nicht zu intubieren, gibt es natürlich auch im OP, machen wir ja auch tagtäglich Situationen, wo man die beatmen muss. Für eine richtige Bauch-OP, für Ähnliches. Lass uns ruhig da nochmal kurz drüber nachdenken. Wenn wir jetzt sagen, der treibende Gradient ist der zentrale Venendruck. Also ich brauche einen hohen Venendruck, deswegen tut Volumen diesen Kindern gut. Und wir sagen, dass bei jeder Inspiration kein Blut durch die Lunge fließt. Dann ist der Umkehrschluss, wenn ich so ein Kind kontrolliert beatme, dass ich ein langes Expirium brauche. Denn nur in der Expiration fließt Blut durch die Lunge. Deswegen würden wir dann eine Beatmung einstellen, so von 1 zu 2,8 oder 1 zu 3. Dass also ein langes Expirium habe. Und das zweite ist, das Blut muss da durchfließen. Das heißt, so ein Piep von 10 tut diesen Patienten auch überhaupt nicht gut. Denn dann habe ich wieder positiv. Das heißt, wenig Piep, langes Expirium. Das ist deshalb wichtig und damit wird es wieder kompliziert. Was machen wir denn als Anästhesisten, wenn ein Patient schlecht sättigt? Wir drehen den Piep hoch und verlängern die Inspirationszeit. Und das ist genau das, was man hier nicht machen darf. Ich muss andersrum denken. Ich brauche wenig Piep und eine kurze Inspirationszeit und eine lange Expirationszeit. Wir nennen das so umgangssprachlich eine Glenn- oder Fontanbeatmung. Langes, viel Sauerstoff, langes Expirium, wenig Piep und das funktioniert super. Also natürlich haben wir oft auch, kann man diese Patienten beatmen, das geht. Nur die erste Wahl ist, wenn ich es vermeiden kann, also Spontanatmung ist immer besser, aber wenn ich kontrolliert beatme, langes Expirium, wenig Piep.
Jetzt, wo du das so sagst, würde ich dann auch eher zu einer Larynxmaske tendieren, wenn ich das vertreten kann von der OP her und würde versuchen, den Patienten irgendwann zu spontanisieren, sobald es geht.
Genau.
Okay.
Also Regionalanästhesie. Naja, aber darauf läuft es hinaus. Spricht ja nichts gegen ein spontan atmendes Kind während einer Operation. Übrigens, Armin, das ist jetzt off-topic, aber es fällt mir jetzt gerade dazu ein. In dem Krankenhaus, in dem ich jetzt bin, machen wir die ehemaligen Frühchen-Leistenhernien, genauso wie du es erzählt hast, in unserer fast ersten Folge, in der Demo-Folge, Armins Frühchen. Klappt super.
Glaube ich sofort. Ich habe ja auch jetzt eine Publikation zu dem Thema, wo ich mich sehr geärgert habe, dass die es gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht, was sie als Kontrollgruppe oder Outcome-Parameter genommen haben, aber die haben auch gesagt, kaudale Anästhesie, Dexmedetomidin als Medikation und das haben die als sehr vorteilhaft dargestellt. Aber ich weiß nicht, was für Parameter sie genommen haben als Endpunkte.
Wir machen das ganz ohne, also die ganz Kleinen, man hält die einmal fest, macht den Kaudalblock und das war's. Und dann schlafen die von selbst ein in der Regel. Die kriegen eigentlich gar nichts dazu.
Okay. Ja, weniger ist mehr. Da muss man fast schon aufpassen, dass die Anästhesie sich nicht abschafft.
Naja, irgendwer muss die Kordale stechen und irgendwer braucht die Expertise, dieses Kind im offenen Atemweg durch die ganze Prozedur zu bringen. Also ich glaube, ganz im Gegenteil. Damit schaffen wir uns noch zusätzliche Argumente, weil die Qualität zunimmt und damit auch das operative Ergebnis besser wird. Mein Postulat.
Sehr schön. Jetzt haben wir zusammengefasst zur passiven Lungendurchblutung. Wir brauchen einen niedrigen Piep, eine hohe FiO2, ein langes Expirium, eine gute Vorlast. Wahrscheinlich müssen wir auch den AdCO2 niedrig halten, wenn möglich. Das beißt sich natürlich mit dem langen Expirium. Da muss man gucken, dass man auf das richtige Atemminutenvolumen kommt. Und überhaupt, wenn wir können, vermeiden wir eine Intubation oder forcieren die Spontanatmung. Kann man das so zusammenfassen vielleicht?
Ja.
Sind denn die Regulatorien oder die Regulationsmechanismen, die den pulmonalvaskulären Widerstand beeinflussen, sind die denn noch erhalten bei den Kindern? Also Hypoxämie, Hyperkapnie, Hypothermie, sind das alles so diese Dinge, die da auch noch Gültigkeit haben? Weil das wäre auch noch mal die B-Note, auf die wir besonders achten müssen mit den Kindern, oder?
Also die sind auf jeden Fall noch vorhanden. Es ist auch die B-Note. Was du eben sagtest, halt mit dem langen Experium und dem CO2, das beißt sich so ein bisschen. Man kann durchaus diese Kinder dann oder diese Patienten statt mit 6 auch mal mit 10 Milliliter pro Kilo beatmen. Dann kriegt man das CO2 etwas leichter runter. Aber natürlich, klar, viel Sauerstoff, nicht so hohes CO2, alles, was du eben gesagt hast, das gilt genauso für diese Patienten auch.
Mhm.
Ja, damit kommt man noch zu einer Schwierigkeit, die postoperativ auftreten kann oder könnte. Wenn ich schreie, dann erhöht das natürlich den Lungengefäßwiderstand. Das heißt, die Kinder brauchen auch eine gute Analgesie.
Ja, und da sind wir bei Regionalanästhesie.
Genau, wenn ich einen Opiatüberhang habe, habe ich ein hohes CO2. Auch das erhöht den Lungengefäßwiderstand. Das heißt, ich brauche auf der einen Seite eine gute Analgesie und auf der anderen Seite keinen Opiatüberhang. Das ist noch wichtig.
Oder sowas wie Nalbuphin, was jetzt die Atemdepression jetzt nicht so ausgeprägt als Nebenwirkung hat.
Wenn das zum Eingriff passt, natürlich.
Und es zeigt, dass im Prinzip alles, was du uns bisher über diesen Herzfehler erläutert hast, seine Gültigkeit behält, nämlich, dass man sich erstmal im Klaren darüber werden muss, wie ist die Kreislaufsituation dieses Kindes, dass man sich im nächsten Schritt Gedanken machen muss, was sind die Do's und die Don't-Do's in dieser Situation und drittens seine Gedanken nochmal mit jemandem teilt, um das nochmal durchzudiskutieren, weil da kommt bestimmt nochmal der eine oder andere wertvolle Einwand. Und vorher sollte man sich nicht in so eine Anästhesie wagen, oder?
Genauso würde ich sagen. Und ich würde auch den dritten Punkt, es ist keine Schande, also wir alle machen Denkfehler. Je komplizierter es wird, desto leichter macht man Denkfehler. Es ist keine Schande, das mit einem zu besprechen.
Welche Rolle spielt denn der HB bei solchen Kindern? Ist das ein Parameter, den man anders im Blick haben sollte als bei herzgesunden Kindern? Oder sind die Dinge, die wir schon besprochen haben, einfach so die Hot Topics und der HB spielt nur eine nachrangige Rolle?
Es gibt ja so den Mythos, zyanotische Kinder sollte man höher transfundieren. Ist das so?
Also man muss erstmal sagen, generell das Sauerstoffangebot setzt sich ja zusammen, das wissen wir alle, aus dem Hämoglobinwert, aus dem Herzzeitvolumen und aus der Sauerstoffsättigung. Das heißt, wenn ich ein hohes Herzzeitvolumen habe und einen hohen HB, dann kann ich niedrige Sättigungen gut tolerieren und habe dasselbe Sauerstoffangebot. Das ist der Grund, warum die Kinder, die chronisch zyanotisch sind, sich von selbst einen hohen HB machen. Ein Kind, was dauerhaft eine Sättigung von 80 hat, wenn man da einen HB macht, wird man feststellen, der ist viel höher als bei Kindern, die eine normale Sättigung haben. Das heißt, es ist eine chronische, physiologische Anpassung. Der Körper erhöht den HB, damit das Sauerstoffangebot gleich bleibt. Und das ist ganz interessant, wenn man das Sauerstoffangebot misst, also als arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, dann ist das ganz häufig so, dass die zyanotischen Kinder, wenn ich die im OP habe, die haben dasselbe Sauerstoffangebot wie ein nicht zyanotisches Kind, wenn sie sich schon angepasst haben. Einfach weil der Körper mit einem guten Herzzeitvolumen und einem höheren HB darauf reagiert. Das erstmal so vorweg. Wenn es aber an Transfusionen geht, muss man natürlich sagen, dass jede Transfusion eine Menge Nebenwirkungen und eine Menge Risiken hat. Das wissen wir alle. Und es gibt genauso wie in der Erwachsenenanästhesie, auch in der Kinderanästhesie, einen Trend zur restriktiven Transfusion. Auch wenn wir insgesamt relativ wenig Evidenz dafür haben. Aber es sieht zumindest so, was wir von den Erwachsenen und aus anderen Studien kennen, ist es so, dass die restriktive Transfusionsregime keinen Nachteil gegenüber dem liberalen hat. Und vereinfacht sagt man so, dass normal jetzt, wenn es jetzt keine Neugeborenen sind, sollte man, sagt man ja so, als restriktive Transfusionsgrenze ist ein HB von 7 oder vielleicht auch 8. Bei den zyanotischen Kindern sagen die meisten Empfehlungen, dass man einen Transfusionsträger von 9 hat. Es gibt keine Evidenz dafür, Kinder über ein HB von 10 zu transfundieren, auch wenn sie zyanotisch sind, Gramm pro Deziliter.
Was ich jetzt gerade mitgenommen habe von dem eben Gesagten, ist, dass Zyanose nur eine nachrangige Rolle spielt, weil es um die Gesamtsauerstofftransportkapazität geht. Und die erhöhen die Kinder durch ein sozusagen endogenes Höhentraining. Und damit haben sie dann dasselbe Sauerstoffangebot im Blut, auch wenn sie nur mit 80% sättigen.
Genau.
Und da würde mich ja bei der Gelegenheit interessieren, wie man überhaupt das HZV bei solchen Kindern bestimmt. Das ist ja die zweite Komponente, ne, der Sauerstoffversorgung, HZV mal Sauerstoffgehalt. Aber wie misst man eigentlich das HZV bei solchen Kindern, gerade wenn die, ja, wenn man so eine passive Lungendurchblutung hat?
Genau, das HZV ist ein Teil, was im Endeffekt für das Sauerstoffangebot eine Rolle spielt. Das heißt, was mich mehr interessiert, ist das wirkliche Sauerstoffangebot als jetzt nur das HZV, weil das zu messen ist kompliziert. Man kann das zwar so über Echo versuchen zu abzuschätzen. Interessant ist für mich das Sauerstoffangebot. Und da kann man mit zwei relativ einfachen Maßnahmen sich einen Überblick verschaffen. Das eine ist, eine Nahinfrarotspektroskopie aufs Hirn zu kleben, als mein empfindlichstes Organ ist, damit ich sehen kann, wie ist das Sauerstoffangebot. Und das zweite ist, wir machen die Blutgasanalysen in der Regel nicht aus der Arterie, sondern aus dem ZVK, wenn ich ein ZVK habe. Dann kriege ich so eine zentralvenöse Sättigung, die ist, nähert sich so ein bisschen der gemischtvenösen Sättigung. Und man kann so ganz grob sagen, dass die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, wenn das Sauerstoffangebot sehr gut ist, 30 oder kleiner ist. Das heißt, bei einem vollsättigenden Patienten, einem vollsättigen Kind, wenn ich eine BGA aus dem ZVK mache und die Sättigung ist 70 oder höher, habe ich ein super Angebot. Dann stimmt das Sauerstoffangebot. Wenn ich ein zyanotisches Kind habe, zum Beispiel von einer Sättigung von 85, dann sollte die zentralvenöse Sättigung weniger als 30 darunter liegen. Also in diesem Fall dann 55 oder höher. Das ist eine gute Maßnahme. Und damit können wir sogar die Kurve wieder schließen zu dem Prinzip der Transfusion. Besser als so absolute Transfusionstrigger. Ich darf jetzt nur bei 7, 8 oder 9 HB transfundieren. Ist es, sich zu überlegen, wie ist das Sauerstoffangebot? Habe ich Zeichen, dass das Kind von einer Transfusion profitieren würde? Also der NIRS geht runter, die Nahinfrarotspektroskopie geht runter, das Kind macht Laktat. Ich sehe, dass die zentralvenöse Sättigung schlecht ist. Das wären für mich eher so Transfusionstrigger als jetzt eine absolute Zahl.
NIRS ist ein wichtiges Stichwort, weil wir auch darauf nochmal zu sprechen kommen wollten. Kannst du uns kurz erläutern, was das für ein Verfahren ist? Ist das so eine Art Pulsoximetrie am Gehirn?
Es ist sowas Ähnliches, also es ist ein Aufkleber, der wird auf die Stirn, so eine Optode geklebt und da wird auch entsprechend Licht, ähnlich wie bei der Pulsoximetrie, kontinuierlich durch das Gewebe genommen und dann wird wieder der Unterschied zwischen oxygeniertem und desoxygeniertem Hämoglobin bestimmt. Und wichtig ist aber, dass es eine venös gewichtete Sättigung, das heißt so ungefähr 75% davon sind venös. Dann nochmal so 20% ungefähr arteriell, 5% kapillär, aber nur so ungefähr. Also der größte Anteil ist venös. Ganz plakativ, also ich neige immer dazu, komplizierte Dinge möglichst einfach zu sagen. Also ganz plakativ ist das die ZVS im Hirn, die zentralvenöse Sättigung im Hirn. Das heißt, es gibt gute Studien, dass die Nahinfrarotspektroskopie, also dieser NIRS-Aufkleber auf der Stirn, sehr eng korreliert mit dem Blut, was du aus dem Bulbus venus jugularis, also aus der oberen Jugularvene abnimmst. Das korreliert sehr eng miteinander. Das heißt, man kann dadurch relativ gut sehen, ob das Sauerstoffangebot im Gehirn gut ist, was sich aus vielen Faktoren zusammensetzt, aus Blutdruck, aus Perfusion, Hämoglobinwert, Sauerstoffsättigung. Aber ich habe so eine gute Übersicht. Hier habe ich ein gutes Sauerstoffangebot oder hier habe ich ein schlechtes Sauerstoffangebot. Die Aussagekraft ist ähnlich wie die zentralvenöse Sättigung.
Das heißt, NIRS selber oder allein genommen sagt mir noch nicht so viel. Ich brauche Surrogatparameter wie den HB und im Prinzip auch wie die arterielle Sättigung, oder? Weil ich brauche eine Differenz und ich brauche einen Verlauf. Oder sagt mir NIRS an sich schon das aus, was ich wissen will?
Ja gut, eine arterielle Sättigung hast du erstmal als Pulsoximeter hast du immer. Also das kannst du schon mal dazu nehmen. Mhm. Dann, warum machen wir dieses ganze Monitoring? Warum messen wir Blutdruck? Warum messen wir überhaupt Sauerstoffsättigung? Warum messen wir CO2? Das machen wir alles ja deshalb, weil wir sicherstellen wollen, dass das Gehirn als unser empfindlichstes Organ ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist. Und die einzelnen Parameter, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, CO2, HB spielen alle da eine Rolle. Während wir in der Vergangenheit immer nur die Einzelfaktoren gemessen haben, sehen wir am NIRS das Gesamtergebnis. Das heißt, der NIRS sagt mir, stimmt das Ergebnis oder nicht? Wenn es nicht stimmt, weil es schlecht ist, dann muss ich mir Gedanken machen, welcher der einzelnen Parameter ist denn die Ursache? Da hast du völlig recht. Und dann würde man anfangen zu suchen. Also einmal, ich gucke einmal, wie ist der Mitteldruck? Könnte das das Problem sein? Wie ist das CO2, also bei den ganz kleinen, Hyperventilation macht Vasokonstriktion? Könnte das das Problem sein? Wenn ich die Möglichkeit habe, dann würde ich als nächstes eine Blutgasanalyse machen. Ist vielleicht der HB zu niedrig? Könnte das das Problem sein? Man kann mal einen Volumenbolus geben. Hat das Herz Zeitvolumen? Braucht er vielleicht mehr Vorlast? Steigt damit das NIRS? Könnte das das Problem sein? Also es ist ein Detektor, der mir sagt, ich habe ein Problem. Und da muss man sich Gedanken machen, was ist jetzt die wahrscheinlichste Ursache? Und an der Stellschraube muss man dann drehen.
Weil mir NIRS sagt, wie die venöse Sättigung des Gehirns ist. Und wenn sie sinkt, also die Sauerstoffausschöpfung dieses Organs steigt, habe ich ein Problem. Und dann muss ich schauen, wo ist das Problem anhand der Parameter, die du gerade genannt hast.
Genau. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Werte teilweise sehr stark schwanken. Und deswegen ist das Wichtigste, dass man das als Verlaufsparameter nimmt, weniger als Absolutwert. Deswegen haben diese ganzen Geräte immer eine Baseline-Taste. Das heißt, man klebt diesen Sensor drauf, drückt auf den Knopf, damit einmal gespeichert, also angezeigt wird, was ist der Wert, den ich am Anfang hatte. Und die meisten Geräte alarmieren, wenn ich weniger als 15 oder 20, also mehr als 15 oder 20% vom Ausgangswert abfalle. Das bedeutet natürlich, dass es klug ist, diesen Sensor auf den Kopf des Kindes zu kleben, solange es noch wach ist, solange ich noch nichts verändert habe. Denn durch meine Narkoseeinleitung und alles verändere ich ja schon. Das heißt, es ist immer gut, eine Baseline zu haben, die nach Möglichkeit wirklich eine Baseline ist.
Du hast ja eingangs gesagt, dass wir die Perfusion des Gehirns messen wollen. Das ist ja der Parameter, der uns interessiert. Wie ist das Sauerstoffangebot am Gehirn? Ist NIRS der Parameter, der da am ehesten dran ist, am nahesten dran ist?
Achtung, Nils, diese These testet Gordon mit jedem unserer Interviewpartner.
Also ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr gute Maßnahme ist. Wobei du nicht nur, du darfst nicht nur auf deinen Monitor achten, du hast ja auch noch einen klinischen Blick. Es ist tatsächlich so, jetzt muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen, dass Blutdruck und Perfusion ja nicht das gleiche sind. Das heißt, das sehen wir in der Kinderklinik, ihr kennt das gerade als Kindernotärzte total stark. Das heißt, es gab mal so einen Herrn Ohm, eigentlich Physiker, ohmsches Gesetz.
URI, U ist gleich M mal I.
Also mein Blutdruck setzt sich zusammen aus dem Produkt aus Widerstand und Herzzeitvolumen. Und ich kann beim selben Blutdruck ein super Herzzeitvolumen, eine super Perfusion haben mit wenig Widerstand. Und ich kann ein grottenschlechtes Herzzeitvolumen und ein grottenschlechtes Systemperfusion haben bei hohem Widerstand. Der Blutdruck, den ich messe, ist dasselbe. Und das Problem ist, dass je kleiner der Mensch, desto stärker die Fähigkeit zur Vasokonstriktion. Und das sehe ich ganz oft im Herz-OP, da kommen Kinder rein, den sehe ich klinisch an, denen geht's grottenschlecht. Die sind, haben eine lange Rekap-Zeit, die sind marmoriert, aber ich setze, mache einen Blutdruck und meine Pulsoximeter und EKG dran, das ist alles normal. Dann mache ich das NIRS drauf, das ist schlecht. Wenn ich ein ZVK drin habe, sehe ich die zentralvenöse Sättigung, ist auch schlecht. Das Interessante ist, jetzt will ich das NIRS nicht runterreden, das, was mir das vorher schon gesagt hat, ist mein klinischer Blick und die Rekap-Zeit. Deswegen würde ich generell bei jedem Kind eine Rekap-Zeit machen. Und das verrät mir, der klinische Blick und die Rekapitalisierungszeit verrät mir ganz oft schon das, was mir später das erweiterte Monitoring sagt, aber mein Basismonitoring mir noch nicht verraten hat.
Das finde ich irgendwie toll, dass du das sagst.
Sehr wichtiger Punkt,
ja, finde ich auch,
den du gerade ansprichst.
Also trotz dieser komplexen Medizin und den komplexen Herzvizien, die es geben kann, am Ende ist doch irgendwie wieder die Erfahrung und der klinische Blick so wichtig.
Ich nenne das immer so die pädiatrische Farbenlehre. So der normale mitteleuropäische Säugling ist rosig und alle anderen Farben sind schlecht. Weiß ist schlecht, grau ist schlecht, blau ist schlecht, marmoriert ist schlecht. Also dass man sich einmal guckt, wie schaut es denn aus und entsprechend auch vernünftiges Licht hat.
Super, ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Überblick uns verschaffen über die verschiedenen Aspekte, die man berücksichtigen muss. Ich möchte das ein bisschen abrunden, noch die ganze Diskussion mit einer Message, die du uns auch gegeben hast bei einem Vortrag. Und so kam ich auch darauf, dich dann zu fragen, ob du bei uns mitmachen möchtest bei dem Podcast. Und zwar hast du die Big Five genannt, die großen fünf Erkrankungen, bei denen man hellhörig werden muss. Bei diesen Kindern sollte man daran denken, sie in ein Herzzentrum zu verlegen. Welche Big Five sind das?
Genau, also ich kam da drauf, das ist erstmal keine offizielle Klassifizierung, da möchte ich kurz drauf Wert legen, sondern es ist mir einfach mal gekommen, weil mir auf, ich habe teilweise Vorträge auch in Österreich oder so, wo ich so Notärzten was beibringen soll zu Herzfehlern. Und das ist immer komplex. Und die Frage ist, was kann man sich 3 Jahre nach einem Kongress noch im Vortrag noch überhaupt merken? Und deswegen bin ich mal drauf gekommen, dass wenn sie alles vergessen, dass man sagt, in Südafrika, da ist es so, da gibt es die Big Five, das sind so bestimmte Tiere, die am gefährlichsten sind und die am schwersten zu erlegen sind. Und ich greife immer auf 5 Herzfehler, die aus meiner Sicht die gefährlichsten sind, wo man die Kinder leider am leichtesten erlegen kann. Und das sind die unkorrigiert zyanotischen, die univentrikulären, die hochgradig obstruktiven, also eine hochgradige Aortenstenose zum Beispiel, pulmonale Hypertonie und hochgradig eingeschränkte Ventrikelfunktionen. Bei den Sachen muss einem so ein bisschen die Alarmglocken klingeln. Das heißt nicht, dass man die nicht versorgen kann, aber da muss man die Latte ganz hoch hängen.
Okay, also die hättest du gerne im Herzzentrum?
Die meisten da, also wenn es irgendwie geht, ja.
Was denn, wenn so ein Kind eine Operation benötigt, die nur von einem Spezialisten, der vielleicht sogar noch in einer Praxis operiert, durchgeführt werden kann?
Jetzt wollen wir ein bisschen berufspolitisch werden.
Ja, ich erinnere mich da an eine Diskussion, die wir, glaube ich, mal auf dem Wacker geführt haben. Da ging es eben auch genau darum, dass es eben spezielle Dienstleistungen gibt, spezielle Operationen. Das war jetzt, glaube ich, eine Augenarztpraxis, die es da ging. Die halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das für eine Operation war, Armin, aber wir waren gemeinsam da. War das?
Ja, es war in Kronberg, glaube ich, war das. Das
Kronberg,
war in
Kronberg,
ja. Ich bin mir ziemlich
sicher. Du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst, und ich erinnere mich auch an diese lebhafte Diskussion. Da ist eben so ein Spannungsfeld aufgebaut worden, dass du auf der einen Seite halt einen Spezialisten hast, einen Chirurgen-Spezialisten, ne, der halt eine ganz spezielle OP macht. In dem Falle war es eine Augen-OP. Und dann hast du aber auch die Herzkinder, die ja nicht selten neben der Herzerkrankung auch andere Fehlbildungen haben, zum Beispiel eben am Auge. Und wenn die dann zum Spezialisten müssen, was macht man dann mit denen? Also das war so ein bisschen das Spannungsfeld. Was würdest du sagen? Was ist deine Einschätzung dieser Situation?
Das muss man sich natürlich überlegen. Ich würde als erstes wieder auf diese Einteilung nach dem American College of Surgeons gucken. Habe ich Stufe 1, 2, 3, also 1 leicht, minor, 2 major oder 3 severe, also schwer. Das heißt, habe ich nur einen kleinen ASD, habe ich einen drucktrennenden VSD, habe ich ein bereits korrigiertes Kind ohne weitere Medikation, kann man einfach durchwinken. Wenn ich bei der Gruppe 2 bin, mit Residuen, oder ich habe eine Palliativsituation gebastelt, also zum Beispiel Glenn oder Fontan, muss man sich schon genauere Gedanken machen und insbesondere dann bei Gruppe 3. Und die Frage, die man dann immer stellen muss, was ist einfacher? Bringe ich quasi die Anästhesie und das perioperative Setting zum Operateur oder bringe ich den Operateur zum perioperativen Setting? Also wir haben zum Beispiel in Hannover ist die Orthopädie nicht an der Medizinischen Hochschule, sondern im Anna-Stift. Und es ist durchaus schon so gewesen, dass da Orthopäden zu uns, orthopädische Chirurgen in die Kinderklinik aus dem Anna-Stift gekommen sind, weil die dort halt ein Kind mit einem sehr komplexen Herzfehler anästhesiologisch nicht versorgen konnten. Dann kommt der Operateur mit dem Equipment zu einem Zentrum. Das muss man sich halt überlegen. Also dann ist halt, ich kann jetzt keine allgemeine Antwort drauf geben. Ich würde halt gucken, je höher das Risiko, desto eher braucht man das gesamtperioperative Sättigung. Es nützt nichts, wenn ich als Anästhesist früher in der Uniklinik Herzkinder gemacht habe und richtig Ahnung davon habe, bin aber alleine in so einer Praxis. Ich habe keinen, der mir weiterhelfen kann und ich will um 16 Uhr nach Hause gehen. Oder um 17 Uhr. Ich kann das Kind ja nicht in den Koffer packen und mit zu mir nach Hause nehmen. Wer betreut das Kind denn danach? Wenn es ein kleines Krankenhaus ist, wer hat da Dienst? Hat der überhaupt Ahnung? was er macht, wenn er ein Problem hat. Das sind so Dinge, die man sich halt auch überlegen muss. Also vereinfacht würde ich sagen, man muss sich das gut überlegen. Je komplizierter, je kränker das Kind ist, desto eher muss der Operateur mit seinem Setting zum Krankenhaus.
Auch hier wieder eine individuelle Lösung finden. Ne? Ich denke, das kann man auch leisten, weil die Zahl dieser hochgradig unkorrigierten zyanotischen Vizien oder diesen Kindern mit schweren Herzfehlern doch recht überschaubar ist. Und ich denke, da kann man sich's leisten, eine individuelle Entscheidung jedes Mal herbeizuführen.
Auf jeden Fall. Und bei den mittleren, also nicht jeder Glenn oder Fontan muss zwangsläufig in einem Zentrum operiert werden, wenn er irgendwas hat. Da muss man sich wieder gucken, wie ist die Gesamtsituation, wie läuft der, wo ist der angebunden, was habe ich für Logistik, was habe ich eventuell auch für eine Intensivstation, habe ich eventuell einen Kardiologen im Haus. Da kann man sich, muss man sich individuelle Lösungen machen. Es ist leider immer eine Waage.
Für die brauchen wir einfach ein Beatmungsgerät, wo es noch einen Knopf zusätzlich gibt. Neben PCV und Volumen kontrolliert brauchen wir noch einen Knopf für Glenn-Beatmung. Und dann kann jeder Anästhesist oder Anästhesistin auch in der Peripherie so ein Kind anästhesieren.
Schön.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 3902. Ich wiederhole, 3902.
Wenn ich nochmal an den Anfang schaue und wir uns überlegt haben, was wir alles hier heute abarbeiten wollten, dann denke ich, haben wir schon was Gutes geschafft. Die eine Frage war ja, wie kann ich mir eine Übersicht verschaffen? Das haben wir ja geklärt. Wir fragen die Eltern, ne, was ist das Kind gewohnt? In welchem Zentrum ist das Kind angebunden? Welche Situation liegt hier vor? Also darüber können wir erstmal einen Check machen. Dann haben wir auch in dem Interview geklärt, was ich so in der Anästhesie beachten muss, wenn ich eine passive Lungendurchblutung habe. Das waren die Stichpunkte gute Vorlast, niedriger Piep, hohe FiO2, niedriges CO2, langes Experium und sowieso Intubation vermeiden. Und da sind wir bei unserem Lieblingsthema der Regionalanästhesie, dass wir die bevorzugen sollten, wenn wir können.
Und in der B-Note den pulmonärvaskulären Widerstand niedrig halten.
Also ja, das ist
da
ja
sind
das
wir bei den 10Ns eigentlich. Ne?
Das ist ja das mit dem hohen FiO2 und niedrigen CO2, deswegen ja.
Ja, aber es ist ja mehr als das. Es ist die Temperatur, es ist der Säurebasenhaushalt.
Ja, du Fuchs.
Ja, ein bisschen. Aber wie gesagt, wir sind bei den 10Ns. Also ja. Man macht eigentlich nichts falsch, wenn man sich an die 10Ns hält, auch bei Herzkindern.
Und der dritte Punkt war, welche Kinder kann ich selber betreuen? Und da haben wir auch ganz klar gesagt, die Kinder der ersten Gruppe können wir in einem, ich sag jetzt mal, normalen Krankenhaus betreuen. Bei Gruppe 2 und 3 muss man ein bisschen spezieller schauen, aber auch da individuell schauen und nicht gleich sagen, das muss ein Herzzentrum. Nein, das muss man interkollegial mit 2 oder 4 Hirnhälften beurteilen und dann wird man auch dem Kind gerecht. Ist das so in deinem Sinne auch gut zusammengefasst, Nils?
Ja, ich glaube, ich könnte da das gut so sehen. Ich würde gerne noch auf zwei Probleme hinweisen mit diesen Patienten. Das eine ist, was wir eben hatten, weil du das gerade als Beispiel machtest, die EMA-Patienten, manche davon machen natürlich die Erfahrung, egal wo sie hingehen medizinisch, keiner fasst sie an und denkt immer um Gottes Willen EMA, Erwachsener mit angeborenen Herzfehler. Und es gibt durchaus Patienten, die dissimulieren. Das heißt, die haben die Erfahrung gemacht, jeder Arzt, jedes Krankenhaus lehnt mich ab. Es sei denn, ich gehe ins Zentrum mit irgendwas und da kriege ich keinen Termin. Und dann stellen die sich gelegentlich durchaus mal gesünder dar, als sie sind. Und da muss man auch ein Gefühl dafür bekommen, mit diesen Patienten solche Sachen ausführlich zu besprechen. Das ist das eine. Und das zweite, was ich noch gerne mitgeben möchte, ist, wir sind ein Einwanderungsland geworden. Das führt dazu, dass zunehmend Kinder auftauchen mit Herzfehlern, die schon längst hätten korrigiert werden müssen, die aber einfach in einem Land waren, wo es keine Vorsorge gab und entsprechend auch keine medizinische Versorgung. Und deswegen würde ich dringend raten, dass man jedem Kind, was mit Migrationshintergrund oder wo die Eltern offensichtlich nicht Deutsch sprechen, wo man den Verdacht hat, dass man der Erstkontakt ist, grundsätzlich einmal mit dem Stethoskop abhören, grundsätzlich. Weil man durchaus mal auf Herzfehler trifft, wenn man der erste medizinische Kontakt ist, die schon längst irgendwie hätten versorgt werden müssen, aber es ist bis jetzt noch keinem aufgefallen.
Das war übrigens genau der Grund, warum mein 14- oder 15-jähriger Patient, über den wir vorhin gesprochen haben, in diesem Alter noch die Glenn-Situation hatte und noch nicht fertig operiert war. Also in dem Fall wäre ja sozusagen der dritte Schritt die Fontan-Zirkulation. der letzte OP-Schritt gewesen und wahrscheinlich wäre er auch vor dem 14. Lebensjahr dann final korrigiert gewesen, aber das war eben aus dem Grund eben nicht so.
Lieber Nils, vielen, vielen Dank, dass du dein breites und tiefes Wissen mit uns geteilt hast. Wir möchten uns auch bei dir bedanken und das möchten wir damit machen, dass wir in deinem Namen einer Organisation oder einem Verein eine Spende zukommen lassen. Wen dürfen wir unterstützen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Kinderhilfswerk World Vision unterstützen würdet. Das liegt mir sehr am Herzen. Meine liebe Frau hat irgendwann mal beschlossen, immer wenn bei uns ein Kind geboren wird, also ein eigenes, dass wir dann eine Patenschaft von einem Kind übernehmen. Und deswegen haben wir da einige Patenkinder. Und das wäre sehr schön, wenn ihr die Organisation unterstützen könntet.
Fantastisch. Das machen wir sehr, sehr gerne. Lieben Gruß an deine Frau übrigens.
Und an deine vielen Kinder.
Lieber Nils, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt von dir und vor allen Dingen, ich konnte dir wunderbar zuhören. Du hast eine fantastisch ruhige, angenehme Stimme. Ich war schon kurz davor zu fragen, ob du bei unserem Podcast mitmachen möchtest. Zukünftig.
Also ja. Ich habe keinen blassen Schimmer von Tontechnik. Es war total nett, euch zuzuhören. Ich musste so eine tolle Zauberbox mir beim Pförtner abholen, wo dann so ein Hightech-Gerät drin war. Alles sehr spannend. Sehr gerne, aber ich weiß, was Technik betrifft, Elektronik, habe ich zwei linke Hände.
Die Zauberbox hole ich übrigens gerne wieder ab. Oder du gibst sie deinem Nachbarn, der mein Kollege ist. Ist alles ein bisschen persönlicher hier in der Gegend. Vielen lieben Dank und habt noch einen schönen Abend. Viele Grüße nach Hannover.
Vielen, vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Ja, Armin, war wirklich eine geile Session. Also wirklich eine tolle Idee von dir gewesen, Nils Denhardt zu uns einzuladen.
Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe mir so ein paar tolle Sachen aufgeschrieben. TCPC möchte ich mal so in Zukunft einstreuen, wenn ich so einen Patienten habe. Das klingt so richtig cool. Ich habe einen TCPC betreut.
Wo kommt denn das C her am Schluss? Das ist doch eine Anastomose am Ende. TCPC, totale karbopulmonale. Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Zirkulation.
Ja, das C ist Zirkulation und nicht Anastomose.
Okay, wir haben es nicht nachgeguckt vorher. Das ist nicht gut, aber ich glaube, das ist es. Das ist es, ja.
Okay. Ja. Das hat mich ja ein bisschen umgetrieben, ne? Aber jetzt, ja, Circulation, das wird es sein, richtig.
Ja.
Jetzt hat sich Nils richtig die Spende an das Kinderhilfswerk World Vision Deutschland verdient. Das werden wir mit großer Freude auslösen. Außerdem, weil es ja auch Jahresende ist und wir noch 250 Euro übrig hatten, bekommt das Kinderhospiz Löwenherz in Braunschweig diese Spende von uns. Und Armin hat auch einen persönlichen Wunsch, auch was Regionales.
Ja, ich unterstütze nach wie vor die Klinik-Clowns. Ich bin überzeugt davon, dass Dr. Matt Forst und seine Kollegen eine tolle Arbeit machen und die möchte ich weiterhin unterstützen. Deshalb geht eine Spende auch an die Klinik-Clowns des UKSH raus.
Wunderbar, auch 250 Euro. Damit sind wir blank und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel.
Ja, wie schon eingangs erwähnt, freuen wir uns, wenn ihr uns eine kleine Spende dalasst. Geht einfach auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dort lächelt euch ein kleiner Button an, der sagt, ich will spenden. Dann könnt ihr einen Beitrag eures Herzens in den Hut werfen und unser Projekt weiterhin fördern.
Das ist ein PayPal-Link, aber ihr könnt auch ohne eigenen PayPal-Account spenden. Und wenn ihr schon mal auf unserer Seite seid, dann guckt doch mal hinter den Reiter Veranstaltungen 2025. Wir haben die Seite aktualisiert und die Veranstaltungen von 2025 mit kinderanästhesiologischem Bezug online gestellt. Und es geht wie immer los mit AINS2Go. Das ist eine ganzjährige Online-Fortbildungsveranstaltung, jeweils immer am dritten Montag im Monat. Die ist online, sie ist kostenlos, es gibt 10 E-Punkte, ist auch spendenbasiert. Klickt auf den Link, ihr werdet auf die Homepage geleitet und lasst euch ein bisschen verzaubern von dem Programm.
Dann gibt es noch einen Atemwegsworkshop im Klinikum am Friedrichshain am 18.01.2025. Und da wir beide ehemalige Friedrichshainer sind, yay, liegt uns das am Herzen, das auch zu bewerben. Wir wissen, dass die Leute, die das veranstalten, ganz tolle Leute sind und deshalb meldet euch an, wenn ihr über spezielle Atemwegssituationen was lernen möchtet.
Das nächste, was wir ansagen wollten, ist das nächste Jubiläum im Prinzip, nämlich die dritte Ausgabe von Treffen sich drei Podcasts. Das Format, wo wir uns mit den Pin-Up-Dogs und den Expertise-Piraten zusammengetan haben und über beispielsweise Lieblingsfehler gesprochen haben.
Genau, und diesmal geht es um Mythen und Legenden und wir haben alle eine kleine Geschichte aus unserem Alltag erzählt und die ein bisschen beleuchtet, was denn daran ein Mythos ist und wie viel Wahrheit darin liegt. Und das war eigentlich eine sehr spannende Sache.
Und wenn ihr nicht bis Januar warten wollt und die Weihnachtsfeiertage irgendwie ein bisschen rumkriegen wollt, dann hört doch auch mal in den Bremer Wortboten. Was ist der Bremer Wortbote, Armin?
Da wirst du mich jetzt kalt.
Ja, den Bremer Wortboten, den kennt man nicht unbedingt. Aber was man kennt, ist das Bremer Symposium für Intensivmedizin und Intensivpflege, das jährlich stattfindet und das schon seit, ich glaube, 70 Jahren oder 90. Auf jeden Fall schon seit einer ganz, ganz langen Zeit und eine Institution ist. Und seit einiger Zeit, ich glaube seit 2 Jahren, gibt es ein Podcast-Format, das in der Zeit dazwischen, so die Wartezeit auf das nächste Symposium, ein wenig
versüßt.
Ein wenig versüßen soll, ganz genau. Und von dieser Produktionsfirma ist mein Chef Christoph Eich und Martin Jörg sind angesprochen worden, ob sie etwas über Kinderanästhesie sprechen möchten. Die haben gesagt, ja, da brauchen wir noch Hilfe, da fragen wir mal einen Fink. Und so bin ich damit ins Spiel gekommen. Und wir haben eine Podcast-Folge zur Kinderanästhesie mit ganz starkem klinischen Bezug produziert. Und ich glaube, das ist echt nett geworden. 1 Stunde leichte Kost, aber vor allen Dingen geht es darum, wie Experten Kinderanästhesie in ihren Kliniken leben. Und ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen was von nach Hause nehmen.
Wie schön.
Also der Bremer Wortbote überall, wo es Podcasts gibt.
Eine Sache möchten wir euch noch ankündigen und zwar ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und zwar haben wir auf unserer Homepage Kinderanästhesie Talk einen neuen Reiter links eingefügt. Und zwar den Reiter Fellowship. Was sind denn eigentlich Fellowships? In den letzten Jahren haben sich in Deutschland einzelne Kliniken zusammengetan, um ein kinderanästhesiologisches Fellowship zu etablieren. Und diese Arbeitsgemeinschaft, die ist unabhängig von der DGAI und die möchten das auch weiter ausbauen, ihr Ausbildungskonzept und auch weitere Kliniken dafür gewinnen. Das heißt, das ist alles in den Startlöchern noch und das ist ein tolles Projekt und ich glaube einfach auch eine sehr gute Idee, dass man sowas wie ein Fellowship etabliert. Und da haben wir angeboten, unsere Plattform dafür zu nutzen, um eben auch plattformübergreifend oder klinikübergreifend auf dieses neue Format aufmerksam zu machen. Das heißt, wir werden euch in Zukunft Informationen auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Das wird sich wahrscheinlich noch ausbauen, also schaut gerne regelmäßig nach, wenn ihr euch über ein Fellowship in der Kinderanästhesie informieren wollt. Unter anderem findet ihr dort ein Curriculum, was aktuell geschrieben wurde und auch den Ansprechpartner Jens Krösche aus der Klinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie aus dem Klinikum Bremen-Mitte.
Yay! Ja, das ist meine alte Heimat, da habe ich gelernt, da habe ich meinen Facharzt gemacht. Na gut. Ja, also das Fellowship an sich ist eine coole Sache.
Ich finde es auch schön, dass Leute so in ihrer Freizeit sich damit befassen, so etwas anzubieten, ne? Oder das zu entwickeln und wirklich toll, muss man fördern.
Oder Fortbildung der Kinder, die sie in der Freizeit machen, das ist schon krass, die Leute, die das tun.
Okay, super, wir haben, ich glaube, alles gesagt, Geschenke sind verteilt. Ach, eine Sache fehlt noch. Was machen wir eigentlich in der nächsten Folge?
Keine Ahnung. Ihr erfahrt es aber als Follower unserer Social-Media-Präsenzen früh genug.
Genau, deshalb ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, sich nochmal einen Glühwein einzufüllen, nochmal vielleicht die Geschenke zu betrachten, die man bekommen hat und den Tag schön ausklingen zu lassen.
Und wenn euch das verwehrt ist, weil ihr gerade in der Klinik seid, dann wünschen wir euch und euren Teams einen ruhigen Weihnachtsdienst und dann vielleicht im Anschluss ein paar schöne Weihnachtsfeiertage.
Und deshalb bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen:
Auf Wiederhören!
Wiederhören.